Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Geht los hier, die neue Banausenrutsche.
Ja.
Zum Freitag.
Zum Freitag, richtig.
Ein bisschen Podcast-Futter fürs Wochenende. Von uns, für euch.
Ja. Kennst du das? Hin und wieder habe ich das Gefühl, irgendwas vergessen zu haben. So wie wenn man irgendwie irgendwo hinfährt und einen Koffer packen muss und so und dann einen die ganze Zeit dieses Gefühl einholt von, ey, irgendwas habe ich doch vergessen.
Nun, in erster Linie kannst du ja mal auf deinen Rechner gucken, ob Aufnahme läuft. Das wäre vielleicht.
Ja, das mache ich gerade und da scheint alles zu laufen. Alles fein.
Wenn du das nicht vergessen hast, dann kann es nicht so wichtig sein.
Ja.
Bevor ich was vergesse, muss ich mich, glaube ich, bei dem bayerischen Publikum entschuldigen. Da haben sich so ein paar Stimmen gemeldet, die gesagt haben, hier, Yoshimitsu, Julia und Co., die sind tatsächlich Urbayern.
Ja, ist ja gleich mal einen kleineren Shitstorm ausgelöst.
Kleineren Shitstorm, ja. Aber ist doch, siehst du, ich wollte eigentlich nur die Statistik auffrischen, wollte mal gucken, wo jetzt die Leute aus Bayern sind. Und schon haben sich alle gemeldet. Also insofern ging die Taktik auf. Das war der Plan.
Ja, aber das ist ausgerechnet welche, vergisst, die dermaßen aktiv sind.
Die auch noch Supporter sind. Ja, Moment. Das also Julia noch? Kann man nicht richtig dazu zählen, weil die ist ja nach Berlin gezogen irgendwann. Insofern, die ist ja, ist ja eine Zugezogene. Wo die jetzt ursprünglich mal gewohnt haben, das kann ich alles nicht wissen.
Das kann ich alles nicht wissen.
Aber Yoshimitsu, okay, mag sein, dass er das eine oder andere Mal erwähnt hat, aber ich habe es verplant. Ich entschuldige mich bei allen Bayern, offiziell.
Wow, that guy is easy to forget.
Aber ich bleibe dabei, eure Sprache klingt wie Schwedisch, also da werde ich nichts revidieren.
Okay.
It is what it is.
Ja, die sind natürlich trotzdem herzlich willkommen.
Alle sind herzlich willkommen.
Alle?
Alle. Wir nehmen jeden auf. Wir sind wie Deutschland. Wir nehmen jeden auf. Mhm. Ich habe gerade überlegt, welches Beispiel ich bringe.
Ja.
Mal ein bisschen hier politische Diskussion hier an.
Oh, bitte nicht, Alter.
Hast keine Lust auf politische Diskussion?
Willst du?
Nee, lass mich auf Filme reden.
Ja, ist besser. Das macht auf Dauer wahrscheinlich auch mehr Spaß.
Wäre dann ein cooles Spin-off mit uns Politik-Experten. Dass wir da mal vielleicht einen Nebenbereich reinlutzen.
Mit zwei richtigen Experten, ja. Gott, ey, das wäre was, Alter.
Politik-Banausen.
Mhm. Ja, zweifelsohne, weil also das mal ein Gebiet, auf dem bin ich so gar nicht fit. Ich finde es aber halt auch frustrierend, weil wenn du dich da irgendwie reinflashst, ey, und dir das, so das Weltgeschehen anguckst, also da wird man doch depressiv.
Ja, kann man schon machen. Also da kann man schon wirklich depressiv werden. Vor allen Dingen ist es so, was mich halt immer nervt an der Politik ist, dass du halt so wichtige Entscheidungen oder so Sachen, die dich ja auch in deinem Leben betreffen, dass du das in die Hand legst von jemand anderen. Und der dann irgendwie ja, quasi...
Auch nicht wirklich aktiv, ne, sondern das muss man halt alles so hinnehmen.
Ja, das muss man... Entweder versuchst du halt zu wählen, aber selbst dann ist es nicht gesagt, so weißt du, dass das alles so passiert. Also das ist alles so ein bisschen so, ja gut, muss man jetzt halt mit, so weißt du. Also die Leute, die Trump nicht gewählt haben, die mussten halt trotzdem irgendwie den als Chef vom Land akzeptieren. Ist schon hart. Also ist schon krass,
ja.
Wie das läuft.
Ja, gerade in den USA, Alter, was da wieder abgeht, das... Ja, ist schon irgendwo spannend, aber eben, also ich ziehe mir das lieber so alle paar Tage mal rein, was da geht, Nachrichten und so. Aber allein wenn du das jeden Tag reinziehst, gerade so mit der globalen Situation, ey, Alter, so viel Spaß macht das nicht. Ja.
Das stimmt. Aber gut, politischerseits haben wir ja Weiß als Auftragsfilm für Dezember. Insofern sind wir voll an der Spur, was wir gerade erwähnt haben hier, was die amerikanische Politik angeht. Also da haben wir auch so ein bisschen vergangenes Kapitel.
Ja.
Ein recht frisches.
Mhm. Ja, stimmt, Weiß.
Lustig. Ja, aber so, jetzt sind wir noch nicht, weil die Auftragsfilme für den neuen Monat nennen wir euch ja in meiner letzten Episode und für November haben wir noch ein paar davor.
Ja, da sind wir noch nicht.
Da sind wir noch nicht. Da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal mit kleinen Schritten an.
Und, kleine Schritte?
Naja, rezensieren eher die Filme, die nicht in der Zukunft liegen, sondern die wir frisch geguckt haben. Das meinte ich mit kleinen Schritten.
Ja, wäre auch schwierig, einen Film zu rezensieren, den man noch nicht gesehen hat, oder?
Man könnte ja auch Rewatches rezensieren.
Ja, gut.
Oder Filme, die man eben nicht vor kurzem gesehen hat.
Das wäre mit mir auf jeden Fall eine ziemlich dämliche Aktion.
Also ich könnte Weiß rezensieren, weil ich war ja im Kino und habe ihn gesehen. Insofern... Das ist halt nur leichter, wenn man den frisch sieht.
Naja, eben.
Kennst du ihn schon?
Nee.
Ach, du kennst ihn gar nicht?
Nee.
Interesting.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du mit mir über einen Film redest, also das reicht dass er eine Woche her ist und dann hörst du von mir irgendwie nur sowas.
Well, you know, it's complicated and I can't remember the movie very well.
Das ist schon lustig mit deinem Gehirn.
Ja, hat aber auch was Praktisches, ne? Also macht Rewatches meistens ja ziemlich interessant.
Du rewatchst ja auch eine Serie, die du eigentlich rezensieren wolltest, weil die, weil die schon 2 Monate her ist und du die nicht mehr zusammenkriegst, oder? War da nicht was?
Ja, aber tatsächlich auch, weil ich sie sehr geil fand.
Okay.
Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Das sind die 2 Gründe.
Ja.
Ja gut, andersrum wäre es schlimmer, dass du die rewatchen musstest, weil dich nicht dran hast und die Serie auch noch scheiße war. Das war nicht so geil.
Nein, ich erinnere mich ja schon dran, aber um jetzt da die Handlung im Detail zusammenzukriegen, weil das eben ein paar Monate her ist, ja, das traue ich mir nicht mehr zu. Und ich fände es halt auch affig, das einfach dann irgendwie nachzulesen. Klar würde das gehen. Mhm. Aber irgendwie habe ich Bock, die nochmal zu gucken.
Ja, dann.
Vielleicht mache ich das auch so gemixt, dass ich irgendwann nach jetzt, wenn ich irgendwie 5 Folgen gesehen habe, dann rezensiere oder so. Mhm. Keine Ahnung.
Mal gucken. Gut, ja, du, klar, Inhaltsangaben findest du ja auch im Internet. Also da kann man das ja auffrischen, wenn man jetzt gar nicht mehr weiß, worum es geht, aber.
Ja.
Aber generell ist es natürlich cool, wenn man das noch im Kopf hat.
Naja, das, zumal da gibt es schon auch ein paar wirklich erwähnenswerte Sachen, weil wie gesagt, ich fand die echt gut. Mhm. Und das fände ich schade. Deswegen mache ich das lieber, wenn ich nochmal frisch geguckt habe, so, dann spreche ich direkt drüber.
Hättest du natürlich vermeiden können, wenn du dir gleich die Notizen, unsere Banausen-Notizen rausschreibst nach der Sichtung. Unabhängig vom Rezensieren.
Ja. Ja, ich habe auch. Also deswegen, in der Regel mache ich es ja so, dass ich es ziemlich dicht, nachdem ich den Film gesehen habe, schreibe ich mir die Sachen raus, weil es dann eben frischer ist und man sich noch besser dran erinnern kann. Hin und wieder geht es auch so weit, dass ich dann kurz den Film anhalte und mir dann eine Notiz mache, wenn es jetzt irgendwie ein spezielles Ding ist, so, aber das ist eher selten. Das nervt mich auch selbst, weil ich ja irgendwie dem Fluss des Films auch irgendwie folgen möchte.
Ja, das stimmt.
Wenn du dann jedes Mal anhältst und so.
Ja, das mache ich eigentlich auch nicht. Ich gucke mir schon den Film an und
das nervt mich ja schon ein bisschen bei diesem Sample-Ding, ne? Dass ich jetzt irgendwie keinen Film mehr oder Serie mehr angucken kann, ohne dass, wenn da irgendwie eine Stelle ist, wo ich das Gefühl habe, oh fuck, das muss ich samplen. Das ist
ein kleiner Automatismus geworden, ne?
Total. Und dann muss ich es ja auch kurz anhalten, um mir irgendwie den Timecode rauszuschreiben.
Ja, stimmt schon.
Naja.
So ist
Luxusprobleme
das.
Beim Filme gucken.
Luxusprobleme, ja. Ist ein bisschen, haben sich ein bisschen die Sehgewohnheiten geändert bei uns. Aber ist schon lustig, deine Halbwertzeit ist schon immer wieder witzig.
Ja.
Wie du tickst. Gut.
Ja, Riesengedächtnis. Das ist nun wirklich nicht meine Stärke.
Ja, Riesengedächtnis. So, heute auf dem Programm, jeder 2 eigene Projekte und 2 gemeinsame.
Mhm.
Ein Kinofilm und ein Auftragsfilm von unseren Supportern. Und wir machen was ganz Verrücktes, hat Lee vorgeschlagen. Wir fangen mit einem gemeinsamen Film an und hören mit einem gemeinsamen Film auf.
Verrückt ist das.
Ja, kein abwechselnder Modus, sondern einfach mal Start und Ende.
Ja, heute drehen wir durch.
Heute reden wir richtig durch. Heute bringen wir heute Brainfuck.
Ja, heute alles anders.
Vom Feinsten.
Na, mal gucken.
Alles anders zum Wochenende.
Das ist jetzt bei dem ersten Film, bin ich schon sehr gespannt.
Ja.
Weil du hast ja vor nicht allzu langer Zeit sogar hier einen Film gebracht von diesem Herrn, der ja bei dir überraschend hoch im Kurs steht.
Ja, das hat der eine oder andere sich auch gedacht, als er meine Punkte gehört hat.
Mhm.
Und Green Lantern all over again.
ja, gut, der war nicht von ihm. Nee, aber es ging um American Hustle und da hast du mich schon ein bisschen überrascht mit deinen 10 Punkten.
Das glaube ich ja. Das ist tatsächlich ein Film, den ich sehr, sehr mag von David O. Russell. Und deswegen waren wir natürlich beide sehr gespannt, wie sein neuer Film funktioniert.
Ja, erst recht, nachdem es sich leider nicht vermeiden ließ, dass man da im Vorfeld schon ausschließlich Schlechtes drüber gehört hat. Also ich zumindest.
Und wenn ich höre,
nur Verrisse mitbekommen.
Wenn ich höre, dass Drake den als ausführender Produzent praktisch noch da seine Dollar reingepumpt hat, dann sind meine Ansprüche natürlich sehr hoch, weil wenn der Mann da drin steckt,
ja,
dann muss da hohe Qualität rauskommen, ob jetzt musikalisch oder filmisch.
Mhm, meinst du?
Drake ist der Beste.
Okay. Hast du denn Top Boy auch geguckt?
Nee.
Okay. Das war so das Erste, ne? Also
ja, das war das Erste. Ich meine, das war natürlich ein Witz.
Mhm.
Also.
Ist er für dich nicht.
Ist für mich
ein
nicht,
guter Produzent.
Naja, doch, der macht schon gute Sachen und hat schon gute Songs, aber der ist jetzt für mich nicht der neue Elvis, wie ich ihn jetzt gerade verkauft habe. Aber gut, er steckt ja auch hinter Euphoria, die mag ich ja wiederum sehr. Insofern ist schon interessant, was er anfasst und ist schon eine lustige Kombi hier, David O. Russell und Drake.
Ja, wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass Drake da irgendwas kreativ mitbestimmt.
Ach. Ich glaube, den Cast hat er schon zusammengestellt, größtenteils. Kann ich mir vorstellen.
Du glaubst, Drake hat den Cast zusammengestellt?
Ja.
Alter, was?
Hat mal sein Girl Margot Robbie angerufen und sein Boy John David Washington hat gesagt, so hier, ich hab da noch zwei Leute für dich.
Ja, das bezweifle ich sehr.
Meinst du ja? Das bezweifle ich sehr, sagt er. Okay.
Ja, zumal also bei vielen der Leute sieht man ja schon auch, dass es da irgendwo eine Verbindung zu David O. Russell gibt.
Das stimmt.
Aber Casting ist hier ein Riesenthema. Da kommen wir später nochmal drauf. Oh, wenn es darum geht, wie man das Ganze gefunden hat, würde ich vorschlagen. Jetzt erzählen wir erstmal, worum es in Amsterdam geht. Mhm. Willst du das machen? Ich finde das, also ist eh geil, ne? Wenn du so auf sämtlichen Portalen die Inhaltsangabe siehst, das ist, glaube ich, ein Satz, ne?
Ach so?
Ja, also überall, glaube ich. IMDb, Letterboxd und, da heißt es immer nur in den 30ern, gibt es drei Freunde. Wobei, da steht sogar, dass drei Freunde bei einen Mord beobachten, was schon mal nicht stimmt.
Eben.
Aber, ja.
Die sind ja noch keine Freunde, also die wären ja erst noch Freunde.
Wie? Nee, zu dem Zeitpunkt waren sie schon Freunde. Das ist ja dann, wird ja in einem Flashback
erzählt. Ach so, du meinst, dass die sich, ach so, ja gut, stimmt, ja.
Ne, die beobachten ja, den stimmt, Mord, aber es sind halt nicht die drei, sondern sind halt nur zwei davon. Mhm. Und dann werden die halt geframed für diesen Mord. Also die sollen es gewesen sein, waren es aber offensichtlich nicht. Und dann geht es halt darum, das zu widerlegen.
Ja.
Und dann wird es so ein bisschen politischer Plot, aber das ist auch schon die ganze Zusammenfassung. Das ist ein bisschen wenig gemessen daran, was hier passiert.
Ja, auch noch ziemlich billig, weil die Dame wird halt vor ein Auto gestoßen und dann bildet sich natürlich so ein Pulk an Leuten, wie man auch öfter sieht, und der Mörder stellt sich halt in diesen Pulk rein und zeigt halt mit dem Zeigefinger auf die beiden und sagt, die waren's! Die haben's getan! Ich hab's genau gesehen!
Ohne Witz, ey. So ein bisschen Monty Python.
Und schon sind sie auf der Flucht, also das war, dieses Framing ist jetzt nicht besonders subtil gewesen.
Nee, echt nicht. Vor allem dann eben wirklich von dem Typ, der es sehr offensichtlich gewesen ist.
Ja, eben.
Ja, aber es geht da eben um sehr viel mehr und also vielleicht erzählen wir das ein bisschen ausführlicher. Ne? Wir sind in den 30ern in den USA und verfolgen die Figur von Christian Bale. Der spielt Burt Berenson und der ist ziemlich mitgenommen von seinem Einsatz im Ersten Weltkrieg. Mhm. Der hat sämtliche Leiden dadurch, primär aber auch ein Glasauge, was immer wieder eine Rolle spielt. Und
Rolle. Weil es immer rausrollt, meinst du? Nicht schlecht.
Ha. Ja. Und er macht beruflich, er ist Arzt, aber so ein bisschen von der Shady-Sorte, weil das mit seiner Lizenz auch so eine Sache ist. Das steht tierisch auf der Kippe immer wieder. Und er hat sich aber halt entschieden, Leuten zu helfen, denen der Zugang zu anständiger medizinischer Versorgung sonst fehlt. Weil die zu arm sind oder eben aufgrund der Zeit irgendwie durch ihre Hautfarbe und Status nicht die Behandlung bekommen können. Darum widmet er sich diesen Leuten und versorgt so eben eine Menge Kriegsveteranen und Leute, die eben sonst nicht beim Arzt sich das nicht leisten können und sonst auch nicht angenommen werden. Mhm. Und wir erfahren, dass seine Ehe, die früher eigentlich ganz gut war, aber auch schon irgendwo so ein bisschen was Pragmatisches hatte, die ist irgendwie komplett in der Tonne. Der wird von seiner Frau bestenfalls noch toleriert, darf aber eigentlich auch schon primär nicht mehr zu Hause wohnen.
Ja.
Erschwerend hinzu kommt, dass ihr Vater ein hohes Tier ist in diesem medizinischen Gremium, was eben auch für seine Lizenz verantwortlich ist. Deswegen muss er das Verhältnis so semi aufrechterhalten, aber die guckt ihn halt einfach mit dem Arsch nicht mehr an. Wobei, die ist da schon auch wahnsinnig manipulativ unterwegs und hält den halt so ein bisschen an der Leine. Aber im Grunde macht da jeder sein eigenes Ding. Jetzt wird erzählt, dass Bird einen besten Freund hat, Harold Woodman. Das ist die Figur von John David Washington. Und dann wird auch in einem Flashback erzählt, wie die sich kennengelernt haben. Die wurden nämlich im Ersten Weltkrieg ins gleiche Regiment gepackt. Mhm. Und der General, der die beiden ins gleiche Regiment gepackt hat, das ist jetzt hier auch eine wichtige Figur. Das ist nämlich ein General, der vor kurzem gestorben ist. Seine Tochter kommt daraufhin zu Harold, der nämlich Anwalt ist, und beauftragt ihn rauszufinden, was da gegangen ist, weil sie sagt, die glaubt, der ist nicht einfach eines natürlichen Todes gestorben, sondern da wurde irgendwie nachgeholfen, weil der gerade auch auf einer langen Schiffsreise war, zurückgekommen ist und dann eben kurz darauf gestorben ist. Deswegen liegt der Verdacht nahe, dass der irgendwie vergiftet wurde. Und deswegen soll Harold sich dem annehmen, macht er auch und gibt dann Bird Bescheid, dass der als Arzt da eine Autopsie vornimmt an der Leiche. Das muss dann auch schnell passieren, weil der soll ziemlich bald unter die Erde kommen. Dann haben sie ein Zeitfenster von 2 Stunden, nehmen die Leiche mit, gehen damit in die Leichenhalle, wo wir auf die Figur von Zoe Saldana treffen. Die macht, die nimmt die Autopsie vor, zusammen mit Bird. Und dann kommt auch relativ schnell raus, okay, der Typ hat noch eine Menge Gift im Magen gehabt. Da wurde, ja, er wurde vergiftet. Und dann auf den richtigen Autopsiebericht müssen sie aber eine Weile warten. Das dauert ein paar Tage, dann bringen sie die Leiche zurück, der wird verbuddelt. Und dann werden sie schon auch gleich von der Polizei angegangen. Nee, Quatsch, das kommt später. Nachdem sie die Autopsie gemacht haben, treffen sie, wie verabredet, die Dame, die sollten die danach, nach der Autopsie, sollten die eben die Tochter des Generals in einem Restaurant treffen. Die gehen da hin und sehen, wie sie aber gerade rausrennt. Die verfolgen sie, rufen ihr hinterher, sprechen kurz mit ihr vor so einem Kino auf dem Gehweg, unterhalten die sich mit ihr. Sie hat aber gerade einen Hinweis bekommen von einem Mr. Vose, der ihr gesagt hat, dass das alles super gefährlich ist und dass sie da lieber die Finger von lassen soll, da keine weitere Nachforschung anstellen sollen. Und bevor die das überhaupt richtig ausführen kann, kommt ein Typ und wirft sie eben vor den nächsten Truck, der da angefahren kommt. Und so wird die Dame überrollt und ist die nächste Tote. Und dann ist eben dieser Moment, dass da die Meute und vor allem der Mörder, die wollen dann unseren beiden Protagonisten diesen Mord anhängen. Die ergreifen daraufhin die Flucht und suchen dann diesen Mr. Vose auf. Das ist Rami Maleks Figur.
Ja.
Also jetzt sind wir so ein paar Besetzungen bin ich eh übergangen, ne? Weil
ja, das Tate einfach nicht erwähnt.
Wie konnte ich was soll der das Scheiß? Lassen? Ja, das wäre wahrscheinlich.
Sämtliche Schauspieler werden erwähnt, aber Tate wird unterschlagen.
Die gute Tate. Ja, das ist die Dame, die unter den Bus kommt oder also unter diesen Truck.
Shake it off, shake it off.
Ja, sing doch nochmal ein bisschen.
Hab ich doch. Aber es...
Mehr ist da nicht drin, oder was?
Doch,
ich meine, Shake It Off kenn ja sogar ich.
Den kennst du sogar?
Halt, ja.
Hab ich gar nicht mitgerechnet.
Ey, ist aber auch natürlich, also auch mit der Brechstange auf Ohrwurm gemacht, ist schon echt hart. Und was sind so die anderen Hits von der? Ich kenne halt original nichts von Taylor Swift.
Echt gar nichts, nee. Ja.
Shake It Off ist der einzige Song, den ich jemals von der gehört habe, also bewusst, wo ich wusste, dass das von ihr, ansonsten, ich kenne nichts von der.
Abgefahren, auch nicht die alten Sachen, ja.
Was sind denn die alten
Sachen? Na, die hat ja angefangen als Country-Sternchen und hat dann so Country-Alben rausgebracht. Unter anderem gab es auch ein sehr erfolgreiches...
Da wundert es mich jetzt nicht, dass ich das nicht mitbekommen habe.
Ja, ja, gut. Da habe ich sie auch noch nicht, also da habe ich sie jetzt auch noch nicht bewusst wahrgenommen oder gehört, weil ich kenne keine Part, wo jetzt Country läuft. Aber in der Szene war sie dann schon richtig groß, wo sie halt noch total jung war, wo sie halt so 18, 20 war, 25, 23 so.
Das ist ja in den USA, glaube ich, auch immer noch das meistverkaufte Genre, ne?
Ja, ja, definitiv. Das ist immer noch sehr angesagt. Da hat sie zum Beispiel auch so ein Jolene-Cover gemacht von Dolly Parton.
Okay.
Was ein ziemlicher Hit wurde. Und dann ist sie so ein bisschen in diesen Pop-Bereich übergewechselt und diese Transition ist ganz gut gelaufen. Weil
ja, gerade sagen, ein das, bisschen
hat
ist
sie dann,
gut,
da hat sie dann eine komplett neue Fanbase gekriegt und hat sich da guten Namen gemacht.
Macht die denn auch immer noch Country? Weil ich kenne sie halt als Popmusikerin.
Die hat jetzt, also das letzte Album war schon wieder, kannst du nicht wirklich als Country bezeichnen, sondern das ging dann schon wieder so ein bisschen in die Folk-Richtung. Also ist dann so Singer-Songwriter.
Okay.
Stuff dann eher so ruhiger Natur. Also das ist schon wieder...
Mensch, die hat schon, ist ja vielseitig.
Die hat ein paar Facetten, ja. Also, okay.
Und du bist Fan?
Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich bin kein Fan, aber...
Da lacht er.
Ja.
Weil du die jetzt immer erwähnst und jetzt hier auch verteidigst und so weiter. Also
ja, die ist halt nicht so, ich sag mal so, die ist nicht so plastik wie manche andere Sängerinnen, die man da draußen irgendwie so ein paar, die sich da hinstellen und dann ihre Show machen, sondern die A, kann die singen für mich, also die hat schon eine Stimme und B, wie gesagt, die macht auch so Singer-Songwriter-Sachen, die man halt nicht kennt, die sind halt nicht in den Charts und dann und auch dieses Jolene-Cover und so, wenn man sich das anhört, dann denkt man, okay, die hat schon was drauf. Also das muss man natürlich alles, da muss man ein bisschen in der Materie drin sein.
Ja,
und die
aber
Popmusik
eben jetzt
ist auch nicht, Es gibt schlechtere Popmusik als sie, als
ja,
ihre.
Also ja, geglaubt, klar. Aber trotzdem witzig, weil eben du hast den Blickwinkel von jemandem, der da in dieser Musikmaterie einfach mehr drin ist. Mhm. Jetzt aus meinem Blickwinkel ist die halt, klar, offensichtlich eine sehr prominente und wahnsinnig erfolgreiche Popmusikerin. Aber was ich, also wie ich das so mitbekomme oder wie das bei mir ankommt, ist, dass die halt ein wahnsinnig cleanes Image hat. Also so ein bisschen die Disney-Version von einer Musikerin.
Ja, ein cleanes Image hat sie schon.
Also weißt du, so null Ecken und Kanten und also ich brauche jetzt auch keine Skandale oder so, aber die ist halt für mich einfach so wahnsinnig clean in allem.
Hat ja Ed Sheeran versucht, ein bisschen zu beschmutzen, das cleane Image.
Ist das so?
Ja, weil die waren ja mal kurzzeitig zusammen und dann hat er einen bösen Song geschrieben.
Alter, was hat die denn geritten? Die war mit Ed Sheeran zusammen?
Ja, tatsächlich. Das ist auf jeden Fall ein seltsames Paar. Was hat sie denn geritten? Warum denn nicht, was hat ihn geritten?
Weil das optisch ein Mismatch vom anderen Stern ist.
Na, sage mal.
Also, hallo.
Hast du was gegen Redheads?
Nö, aber er ist ganz offiziell eine Hackfresse.
Okay, er hat es tatsächlich gesagt.
Ja, was willst du denn da schönreden? Also, das sieht er doch selber so.
Ein echter Schocker.
Alle so draußen, was? Ist der gerade über Ed Sheeran hergezogen?
Nein, nur über seine Optik.
Ach so, na dann. Wie oberflächlich kann man sein?
Das Optik hat doch mit
nicht alles.
Ich habe doch seine Musik überhaupt nicht bewertet.
Es geht ja nicht um seine Musik. Es geht doch darum, dass man mal jemanden lieben kann wegen seiner inneren Werte und wegen seinem Charakter.
Mhm.
Und nicht nur nachgeht, ob er jetzt wie ein Model aussieht. Vielleicht ist er nett.
Ja, jetzt hast du, also muss er garantiert, weil sonst wird das nie was mit kennenlernen und so.
Oder er hat ein großes Herz.
Ein großes Talent vielleicht auch.
Vielleicht auch großes Talent, ja. Mhm. Großes Schweigen.
Nee, ich musste gerade. You don't like the yammer? Ich musste gerade an so einen Aufkleber denken, an dem ich gestern vorbeigelaufen bin, an so einer Ampel. Mhm. Klebte da ein Aufkleber, auf dem steht: Big Dicks are overrated.
Das ist auch nicht schlecht. Overrated.
Wo ich mir auch gedacht habe: so, okay, also, was für frustrierte Leute haben diesen Aufkleber rausgebracht? Aber gut.
Keine wie wir.
Vielleicht Ed Sheeran.
Vielleicht war es Ed Sheeran.
Ja.
Aber du kennst sonst keine Songs von ihr?
Nee.
Weil ich meine, die hat mit Kendrick Lamar hat sie zum Beispiel auch einen Song, dieses Bad Blood gemacht und so.
Echt?
Die hat einen Song oder kennst du nicht dieses I Knew You Were Trouble, wo sie immer diese Ziegel reingeschnitten haben?
Nee.
Das ist so ein YouTube-Phänomen, weil der Refrain geht halt so Trouble, Trouble, Trouble und dann haben die zwischen dieses Trouble haben die immer diese schreiende Ziegel reingeschnitten.
Oh Gott.
Und das war halt ein super, super lange so ein Meme halt, so ein YouTube-Ding.
Mhm.
Das war auch so witzig. Das nee, diesen
ist an mir vorbeigegangen.
Abgefahren. Aber gut, du bist ja auch nicht, also ich muss ja auch so die Songs kennen, die Hits und insofern.
Ja, ja, du.
Zwangsläufig bekomme ich das ja mehr mit als du, aber.
Ich will das auch überhaupt nicht werten. Ich habe halt nur zu ihr, ich habe so gar keine Meinung zu der. Also, außer, dass die eben was bei mir ankommt, ist halt, dass die einfach null angreifbar ist, weil die alle toll finden und die immer.
Außer Ed Sheeran.
Jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
Naja.
Ja, wobei, auch da, weißt du denn, wie das abgelaufen ist? Du hast, bist naja, doch hier.
Ihr Sauberfrau-Image konnte er nicht groß beschädigen, also insofern.
Mhm.
Du hast schon recht, die hat wenig.
Wie lange waren die denn zusammen?
Wenig Skandale. Das ging nicht so lange, es ging so ein paar Monate.
Ah ja. Gut.
Ja, aber das war dadurch, dass er den Song gemacht hat und dann so Seiten an ihr gezeigt hat, so von wegen so, ja, stand vor meinem Hotel und dann hast du mich abserviert per SMS und bla bla, so eine Geschichte halt so.
Ach, hat er dann öffentlich gemacht oder was?
Ja, da hat er einen Song halt draus gemacht.
Der hat einen Song draus gemacht?
Ja, das sind halt die Lyrics.
Alter.
Ja, der Song heißt halt Don't und damit rechnet halt, also sie wird nicht namentlich genannt, aber jeder weiß, okay, es geht um Taylor Swift.
Was ist das denn für ein Move, ey? Ja, gut. Ja, verarbeitet jeder anders, ne?
Ja, er verarbeitet es in einem Song.
Ja, mit einem Millionenpublikum, weiß ich auch nicht, ob es das braucht, aber gut.
Und dann, Tay-Tay hat das nicht nötig gehabt.
Wie fand sie das denn? Da gab es doch bestimmt auch von ihr eine öffentliche Reaktion.
Ja, da fragst du mich zu viel. Da habe ich jetzt nicht Einschläge im Magazine gelesen, um zu gucken, wie sie jetzt darauf reagiert hat oder so. Also,
Mensch.
Da geht.
Hier voll auf dein Galawissen gezählt.
Nee, da geht mein Galawissen dann doch nicht rein.
Mhm. Ja, aber, trotzdem, also ja, aber wir sind uns doch einig, dass das für sie kein Problem wäre, einen ähnlich netten Typen wie Ed Sheeran, der aber vielleicht einen Tick besser aussieht, zu bekommen.
Ja, die soll ja mit, oder war sie sogar, glaube ich, mit Tom Hiddleston war sie am Mann eine ganze Zeit lang liiert.
Ja, siehst du, da würde ich sagen, das ist optisch
sehr schnittig wenigstens.
Auf jeden Fall ein ähnliches Level.
Wie Taylor Swift, nicht wie Ed Sheeran.
Ja, ja.
Okay, ich dachte, du packst jetzt Ed Sheeran mit Tom Hiddleston in eine Schublade. Ach so, ja, okay, das ist also ihr Muster. Okay. Hässlicher Engländer.
Ja, nee.
Okay, ja gut, sind wir uns einig.
Mhm. Ja gut, aber jetzt...
Gossip-Banausen heute, nicht Politik-Banausen. Habt ihr nicht mitgerechnet.
Gossip und Pop-Banausen, ja.
Pop-Banausen.
Noch ein Thema, wo ich mich nicht auskenne.
Ja.
Ja, aber
macht
also
gut
klar.
Popmusik, die Dame. Also ich, von Fan bin ich weit entfernt, da sehe ich mich nicht, aber ich kann mir so einen Song im Radio anhören, ohne zu kotzen. So könnte man es ausdrücken.
Immerhin.
Ja.
Wie geht dir das schauspielerisch mit ihr?
Naja, schauspielerisch sieht man jetzt, dass sie jetzt nicht so die Mega-Erfahrung hat bisher. Deswegen hat
sie ein bisschen was hat sie ja schon gemacht, oder?
Ein bisschen hat sie was gemacht, aber David Russell hat ihr auch nicht die größte Rolle gegeben und hat sie dann überfahren lassen nach 10 Minuten.
Ja.
Also es sagt schon auch einiges aus. Da
meinst du?
Da müsste ich, glaube ich, ein bisschen mehr sehen, um mir da ein Bild zu machen.
Okay.
Ich meine, du konntest dich ja schon in Cats von ihren schauspielerischen Fähigkeiten überzeugen. Da war sie auch dabei, oder?
Ja, das war natürlich
ein Highlight.
Grandios.
Aber es ist, also für mich ist das krass, einfach Taylor Swift mit Christian Bale so in einem Bild zu sehen, weißt du, die so miteinander spielen. Dann denke ich so, Alter, okay, what the fuck.
Ja, das ging mir bei ein paar Leuten aber so, dass ich dachte so, okay, wie krass ist das bitte, dass die gerade in der Szene mit Christian Bale sind, ey, weil...
Das ist ein Hochkaräter, ja.
Ja, und auch schauspielerisch, also jetzt waren wir gerade beim Mismatch.
Da merkt man schon die Gefälle, oder?
Boah, Alter, also ich wollte ja gleich noch drauf kommen, wenn es ums Casting geht. Ich überlege gerade mal, wo wir jetzt inhaltlich landen sollen, wie weit wir da noch erzählen sollen. Ich glaube, man kann höchstens sagen, da hängt dann noch ein größeres Thema dran natürlich.
Das ist also, natürlich, ja, das ist natürlich eine riesige Verschwörung, die dahinter steckt.
Riesige Verschwörung, es wird eben noch politisch und da kommen noch sehr viele andere Figuren zum Einsatz und die sind eben zum Teil auch wirklich sehr prominent besetzt.
Ja.
Deswegen zählen wir vielleicht einfach noch die Schauspieler auf, weil ich glaube, jetzt den Inhalt noch viel weiter zu erzählen.
Nee, ich glaube, der sinnfrei. Inhalt kommt rüber. Und der ist auch teilweise, ist der schon sehr abstrus zum Teil und wirr, wo das hingeht, in welchem Bereich. Insofern würde ich auch sagen, können wir die Castingliste noch erweitern.
Ja. Margot Robbie hast du schon erwähnt. Dann gibt es zwei Polizisten, die von Alessandro Nivola und Matthias Schönartz gespielt werden. Mhm. Andrea Riseborough ist die Frau von Christian Bale hier. Anya Taylor-Joy wiederum ist die Frau von Rami Malek. Dann ist Chris Rock noch dabei. Mike Myers, Michael Shannon. Zoe Saldana habe ich schon erwähnt. Timothy Oliphant und Robert De Niro.
Mhm. Das ist schon eine ordentliche Besetzung.
Ja.
Kann man nicht anders sagen.
Ja, aber ich finde, also natürlich steht außer Frage, dass weil es sehr viele kleine Rollen sind, dass hier viele Leute echt verheizt sind. Finde ich.
Mhm.
Und bei manchen war ich auch wirklich überrascht, wie schlecht die sind.
Mhm.
Also jetzt in dem Film. Ne? Bei den meisten habe ich die schon mal besser gesehen, aber deswegen, Casting ist für mich hier ein Riesenthema. Ich finde, dieser Film ist wahnsinnig schlecht gecastet.
Weil die besetzten Schauspieler nicht zu ihren Rollen passen. Oder weil die das schlecht spielen.
Sowohl als auch.
Sowohl als auch.
Ja.
Mhm.
Also allen voran John David Washington. Alter, also es ist eins, neben Christian Bale zu verblassen, aber boah, ist der schlecht.
Okay.
Also der ultimative Beweis, dass Schauspiel nichts mit Genen zu tun hat oder dass das Talent nicht in den Genen hängt, weil, also das, sorry, wenn der nichts nur die Hälfte von dem abbekommen hat, was sein Vater drauf hat, dann müsste der hier so viel besser sein. Und das ist unterirdisch, was der hier macht, finde ich.
Hast du Black Clansman gesehen?
Ja.
Und da hattest du schauspielerisch aber nichts an ihm aussetzen, oder? Den hast du ja hier rezensiert, glaube ich.
Ja, habe ich. Ich fand den noch nie auffällig gut. Selbst bei Ballers, wo er wirklich eine Hauptrolle hat, das war auch schon so bestenfalls okay.
Ja, weil ich sag mal, Tenet ist jetzt, das sind wahrscheinlich nicht, das Hauptaugenmerk liegt nicht auf dem Schauspiel von dem Film. Nee, insofern, eben. Das sind ganz andere
und deswegen
Qualitäten.
Deswegen bei Tenet
geht er da klar.
Geht das irgendwie unter, dass der nicht wahnsinnig talentiert daherkommt, finde ich. Weil also alles, was ich bisher von dem gesehen habe, was jetzt auch wirklich nicht wenig ist, das war alles bestenfalls solide. Und hier fand ich ihn halt wirklich schlecht.
Okay, krass.
Du nicht?
Wirklich schlecht. Also ich finde ihn halt, ja, wie du sagst, der verblasst halt mit den anderen und der
ja,
spielt manche Sachen total hölzern und komisch, ja.
Und deswegen ist das schlechtes Casting, weil jetzt hast du hier natürlich das Problem, dass das eben so ein Star-Line-Up ist und du kannst fest davon ausgehen, dass hier keine großen Konstellationscastings gemacht wurden. Erst recht nicht, wenn du so viele A-Lister hast.
Ja, weil die sagen so, ja, besetz mich oder lass es.
Genau. Entweder kriegst du ein Angebot oder du interessierst dich nicht für den Film, da wird nicht gecastet. Also das siehst du halt einfach bei den Leuten. Und das hätte aber gerade bei vielen Konstellationen, finde ich, echt, wäre das wichtig gewesen. Mhm. Und ja, also John David Washington ist ja nur eingesprungen. Ursprünglich war es Michael B. Jordan, der das garantiert besser gemacht hätte.
Der ist schauspielerisch auf jeden Fall auch.
Das ist eine andere Liga für mich.
Nochmal, finde ich auch.
Und da kann ich mir auch vorstellen, dass die eventuell sogar ein Casting gemacht haben mit Christian Bale und ihm in der Kombination. Aber also wenn die ein Konstellationscasting gemacht hätten, hier mit John David Washington, Margot Robbie und Christian Bale, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der Form besetzt worden wären. Mhm. Weil das funktioniert nicht so, wie es sein müsste, damit diese Handlung auch wirklich aufgeht. Weil es steht und fällt halt wahnsinnig viel mit diesem Trio, was ja so einen Freundschaftspakt auch abschließt.
Ja.
Und, Alter, also...
Ja, Chemie untereinander auch so. Also so Margot Robbie und John David Washington, das nimmst du denen auch nicht ab, so wirklich. Also das hat wirklich auch nicht so richtig
funktioniert. Also ich finde, die Chemie war ansatzweise da, aber das eben auch für die Handlung, die erzählt wird, müssten die eine viel krassere Chemie haben, damit das auch geht mit dem Bruch, der dann da drin ist und all das. Und deswegen, Alter, schlechtes Casting. Was macht denn bitte Anya Taylor-Joy in dem Film? Was spielt die denn da? Das, sorry, aber... Also dann liegt es auch irgendwo am Regisseur, weil zum einen hat der garantiert seine Finger im Spiel gehabt, wenn es darum geht, diese Truppe so zusammenzuwürfeln. Mhm. Und dann ist er auch derjenige, der die am Set führt. Und ich meine, die wird immer wahnsinnig talentiert gehandelt und ich finde auch, dass die sehr talentiert ist von dem, was ich bisher von ihr gesehen habe. Aber was die hier macht, das ist halt auch so drüber. Also weißt du, es kann sogar sein, dass jeder für sich so sein Ding okay spielt, aber zusammen passt das nicht. Was ist denn, was macht denn Robert De Niro hier, Alter? Das grenzt ja an Arbeitsverweigerung.
Okay, Rundumschlag.
Ja, siehst du das anders?
Also ich sehe es ähnlich wie du, aber wahrscheinlich eher positiv, dass ich zumindest, für mich war das so ein Schaulaufen an Stars, die irgendwie in skurrile Szenen reingeworfen worden sind und dann auch schnell wieder weg waren. Jeder durfte so seine ikonische Szene haben, weißt du, die ein bisschen quirky war und ein bisschen abgefahren und so. Mhm. Aber also ich sag mal so, vielleicht ein Viertel davon hat funktioniert so. Ja. Und bei den anderen dachte ich so, ja, schöner Versuch, aber was war das für ein Moment? Was war das für eine Szene? Was war das? Warum wurdest du so verheizt? Warum sieht man den Schauspieler nicht mehr? Und warum hat man jetzt Michael Shannon da besetzt und nicht irgendeinen anderen, weißt du, der irgendwie keinen Namen hat? Und man hat immer versucht, so ein bisschen so diese Quirkiness reinzubringen mit den Vögeln und so und die Dialoge und diese Szene mit dem Glasauge und so. Und ein paar Momente davon waren ganz putzig, aber der größte Teil war so, dass du dir denkst, nee, das funktioniert wahrscheinlich nicht so ikonisch, wie du dir das vorgestellt hast auf Papier. Mhm. Und das war für mich eine Aneinanderreihung skurriler Momente und ein Schaulaufen an irgendwelchen bekannten Gesichtern, aber manche besser, manche schlechter. Timothy Olyphant fand ich richtig gut. Also dieser wirre Assassin so von der Optik und diese Zähne und keine Ahnung, wie sie ihn drapiert haben und wie er das spielt, finde ich großartig. Mhm. Aber andere wiederum, also was du gerade sagst, Anya Taylor-Joy, da dachte ich so, okay, die ist halt gerade angesagt. Hat halt mit den Cast geholt, weil die gerade angesagt ist.
Ja, ist ja mit Rami Malek nicht anders.
Rami Malek, Taylor auch Swift kam mir auch so ein bisschen vor, so von wegen. Und das finde ich halt schade, weil du hast ja auch bei American Hustle hast ja auch eine krasse Besetzung. Mhm. Du hast ja auch so Leute wie Jeremy Renner als Senator, so Nebenrollen neben Bradley Cooper, Christian Bale und wie sie alle heißen. Und hier Amy Adams und so. Aber die haben alle für sich, du hast nie gedacht, so, okay, der ist jetzt besetzt worden, weil der gerade irgendwie cool ist oder so, oder weil er gerade viele Filme dreht, sondern du hast gesagt, okay, der passt voll zu seiner Rolle, so, super. Und hier hast du halt die ganze Zeit gedacht, du hast halt diese Casting, die du gerade meintest, die du kritisierst, hast du die ganze Zeit beim Gucken im Kopf und denkst du, so, das ist so konstruiert besetzt worden, unabhängig davon, ob es passt oder nicht.
Sag ich ja, beschissenes Casting.
Ja.
Das ist halt für mich das Department, was hier am meisten verkackt.
Bin ich schon bei dir, wobei die Story an sich auch sehr wirr ist und,
ja.
Also die eigentliche Handlung passt auf den Bierdeckel. Aber so wie es inszeniert worden ist und aufgeblasen auf 134 Minuten, ist auch mehr Schein als Sein.
Ja, die machen hier halt, machen es unnötig kompliziert.
Ja.
Auch mit, wie es erzählt wird, ne? Das ist nicht irgendwie linear, sondern dass sie dann oft zurückspringen und dann da wieder hin und dort. Ja. Mhm. Witzigerweise, Mike Myers und Michael Shannon haben für mich noch ganz gut funktioniert.
Ja.
Aber
da hätte wahrscheinlich auch jemand anders funktioniert, wenn du jetzt nicht so einen Hochkaräter wie Michael Shannon genommen hättest.
Sowieso, voll. Und
dann packst jetzt da, weiß ich nicht.
Keanu
Reeves
ist ja,
rein oder so.
Also gerade bei Rami Malek, ich bin sogar der Überzeugung, dass das die meisten anderen Leute besser gespielt hätten, weil was macht er denn da? Also, ohne da jetzt was zu spoilern, aber die Haltung seiner Rolle, das ist ein Wink mit dem ganzen Zaun, Alter. Das ist so, wie er das spielt, finde ich.
Ja, der wird aber mittlerweile auch so ein bisschen immer mehr zum Typecast. Der spielt ja irgendwie in seinen ganzen Filmen, außer jetzt Freddie Mercury, spielt ja immer diesen Bond-Bösewicht. Mhm. Immer dieses Zwielichtige, weißt du, weiß nicht so richtig, was er macht und was er vorhat, aber er wirkt nie wie ein Held. Das ist so, das ist Rami Malek. Mhm. Immer in allen seinen Rollen.
Naja, und das ist echt schade nach Mr. Robot, weil jetzt eben die Richtung, in die er besetzt wird, die setzen sich komplett auf dieses Zwielichtige, was er halt optisch mitbringt.
Ja, genau.
Und das ist total schade, weil der hat, finde ich, so archetypisch ist es eigentlich voll der kleine Junge.
Kann mehr. Hm.
Nee, ich finde auch, ich kaufe dem keinen Bösewicht ab.
Ja, klar, also, dieses Image schon mal los. Von diesem kleinen Jungen, dieses Unschuldige, hat er noch bei Short Term 12 und so gehabt. Mhm. So, weißt du, da wurde er noch nicht.
Ja, aber ich finde auch jetzt, wo er älter ist, hat er das trotzdem noch. Also ist optisch. Das, was durchscheint, so von seinem Wesen, finde ich. Viel mehr als dieses Zwielichtige, weil der irgendwie optisch das mitbringt. Aber ich finde, so im Kern kaufst du dem doch keinen Bösewicht ab. Also geht mir zumindest so.
Okay.
Ja, wie auch immer. Also die Liste an schlechten Performances ist hier echt lang, finde ich. Aber, ja, und Christian Bale spielt sie alle an die Wand. Ey, das ist wieder mal so abgefahren.
Ja, das stimmt wohl. Das ist schon das Highlight schauspielerisch. Wobei ich fand schon so kleine Rollen, also Alessandro Nivola fand ich richtig gut. Der hat ja auch in American Hustle mitgespielt. Mhm. Der hat ja immer so dieses...
Der war lustig, ja.
Ja, weil der hat ja immer dieses Hasserfüllte und dieses voll immer gegen ihn schießen. So, also völlig grundlos eigentlich teilweise, so, weißt du, so, dass er ihn einfach nicht mag. Und das lässt er ihm halt auch wissen. Den finde ich eigentlich auch immer in fast allen Filmen gut. Also, das ist ein guter Schauspieler.
Aber, ja, aber ich finde, hier aber sind auch so einige dieses, Leute dabei, die man eigentlich immer gut findet.
Ja, auch so dieses De Niro. Das, also, so, dass er sich da hinstellt und diese Rede hält, so, das hat man auch schon Millionen Mal gesehen, irgendwelche. In irgendwelchen Filmen.
Ja gut, das ist ja wohl auch so eins der Dinge, die tatsächlich historisch auch einen Bezug haben. Also die Geschichte, die hier erzählt wird, die hat einen realen Bezug. Ja. Gerade seine Figur ist angelehnt an einen echten, was war der Typ, Senator? Mhm. Nee, also sowieso ein General, ne, von US Marines. Aber ich glaube, der war dann später auch irgendwie in der Regierung tätig. Ja, wie auch immer. Also es ist sehr sowieso... wahnsinnig verzwickt und kompliziert aufgezogen und eben, ja, eigentlich unnötig, ne? Das hätte man ein bisschen straighter erzählen können.
Was auch so, also wo du gerade bei der Castingliste bist, was mir auch auffiel, das ist dieses Ding so, dass du während des Films überlegst, so, Alter, okay, dieses Casting sieht irgendwie forciert aus, dass der so teilweise richtig schöne Frauen geholt hat, die aber alle so einen verschiedenen Typ entsprechen. Du hast eine Taylor Swift, du hast eine Margot Robbie, dann hast du eine Zoe Saldana drin. Du hast eine Andrea Riseborough drin, die eine interessante Optik hat, weißt du? Und dann hast du Anya Taylor-Joy, die sehr angesagt ist. Du hast so für jeden Typ hast du so ein bisschen irgendwie so eine junge Frau, die eigentlich ganz cool aussieht und irgendwie so auf so einen bestimmten Style hat und besetzt sie halt so in verschiedenen Rollen, verschiedenen Charakteren, die dann irgendwann im Film auftauchen.
Das ist wieder das, wo man sagen könnte, man erkennt das Strickmuster dahinter. Mhm. Ne, dass man eben für jeden quasi was mit reinpacken will.
Style over Substance, ja.
Ja, das hat ja aber bei American Hustle für dich sehr gut funktioniert, weil das war es zweifelsohne auch. Aber das muss man, finde ich, David O. Russell schon lassen. Also gerade jetzt in dem Film hier, wie der Frauen inszeniert, das ist schon schön.
Ja.
Die kommen alle wahnsinnig schön daher. Also ich meine, Alter, Zoe Saldana, die steht da blutverschmiert und wie schön sieht die aus.
Ja, und ich liebe ja Margot Robbie von der Optik. So. Ich finde die ja auch wunderschön so. Und wie die hier natürlich wieder inszeniert worden ist, weißt du, wenn die tanzt und so.
Ja, ist toll.
Mit diesen tollen Kostümen. Also das ist natürlich, also fürs Auge ist was geboten.
Und ich fand das sehr sympathisch, dass die hier nicht mehr so... Die früher wirkte die auf mich halt echt immer so ein bisschen anorexisch. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass die hier ein bisschen mehr auf den Rippen hat und das steht ihr super, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Ja, immer noch wahnsinnig schlank, aber halt jetzt, ne, im Vergleich zu dem, wie man sie davor gesehen hat, finde ich.
Echt, fandst du?
Ja.
Ich fand die schon immer ein bisschen.
Echt?
Die war doch recht kurvig, ja.
Also so als Harley Quinn war die schon krass durchtrainiert, Alter.
Ja gut, da war sie ein bisschen trainierter, aber war jetzt nicht die, also Zoe Saldana oder so, die sind da wesentlich schlanker. Aber das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil ich wurde wieder erinnert an einen viel besseren Film, nämlich Out of the Furnace, wo Christian Bale und Zoe Saldana ja ein Pärchen gespielt haben, in diesem Trash-Szenario. Und da habe ich auch gedacht, so okay, die beiden haben schon mal eine Liebelei gehabt und da hat das viel besser funktioniert und das hat so gut harmoniert zwischen den beiden und hier ist es halt irgendwie wirr.
Jetzt, ja, also weil
die Chemie zwischen den beiden war auch nicht so 100%.
Aber das ist in meinen Augen die Inszenierung.
Ja.
Weil irgendwie spielt hier jeder so sein Ding.
Ja,
das passt gehen. Aber nicht zusammen.
Leider ja.
Also das geht schon auch bei einzelnen Figuren mit der Art und Weise zu sprechen los. John David Washington spricht, als wird das Ding im Heute spielen. Mhm. Womit ich fein bin, wenn das die anderen auch so machen würden.
Aber jeder macht sein eigenes
Ding. Ja, eben. Mhm. Das ist echt ein bisschen Chaos.
Chaos in Filmform. Ja, da sind wir uns einig.
Das klingt jetzt aber alles sehr viel negativer, als ich den dann schlussendlich fand.
Sehe ich auch so.
Ah ja?
Ja, ich hätte auch noch klargestellt, dass ich hier trotzdem einigermaßen versöhnlich bin, im Gegensatz zu den komplett verrissen. Also, dass ich sehe, dass das auf jeden Fall kein guter Vertreter aus seiner Filmografie ist. Und dass der, was die Handlung und die Komplexität angeht, nicht bei, deinem Lieblingsfilm ist.
I Heart Huckabees?
I Heart Huckabees, richtig. Und auch nicht so von meinem Spaß wie bei American Hustle und Co. Hm.
Nee, da ist der für mich schon weit entfernt von.
Und gerade so die Stars und wen du alles siehst und so ein paar skurrile Momente, wo wir auch gelacht haben, bringen einen schon ein bisschen über den Film. Aber wie gesagt, also ich wollte jetzt auch nicht negativer klingen, als ich war. Wir haben jetzt natürlich wieder viel aufgezählt, was wir scheiße fanden. Aber insgesamt kann man sich den schon irgendwie angucken. Aber es ist halt wirklich viel Perlen vor die Säule dabei.
Hm.
Oder, also so, um jetzt mal meine Perspektive zusammen zu formulieren, so wäre es bei dir wahrscheinlich auch, oder?
Es klingt sehr, sehr ähnlich, tatsächlich. Okay. Mal gucken, ob das punktemäßig auch so aussieht.
Ja, schauen wir mal. Und der ist halt auch, ich finde den auch zu lang. Der ist irgendwie,
der ist zu
irgendwann
lang.
Zieht er sich definitiv mit seinen 134 Minuten.
Gerade auch, so, boah. Ich finde, der letzte Akt ist halt eine Erklärarie. Mhm. Und ich meine, da sind ja auch dann wieder, war das Leland Orser, Alter, in der Komparsenrolle?
Ja, das war Leland Orser.
What the fuck?
Den anderen kannte ich auch, der neben ihm steht.
Der links daneben?
Der Ältere. Ja,
stimmt.
Definitiv auch ein bekanntes Gesicht.
Ja, ich glaube vor allem aus so 90er Sachen. Mhm. Ja. Ja, also unglaublich, was hier an das Line-Up angeht. Mhm. Und das ist echt verheizt.
Voll. Kann man nicht anders sagen.
Gut, also höre ich richtig raus, wir finden den beide nicht gut.
Aber es ist jetzt auch kein kompletter Reinfall.
Ja gut, das ist ja noch ein weites Feld dazwischen, finde ich.
Das ist noch ein weißes, ja gut.
Ja, du meintest ja, du bist dann doch gut durchgekommen.
Ich bin wahrscheinlich einigermaßen versöhnlich verglichen mit anderen Rezensenten oder Guckern des Films. Also ich, wie gesagt, ich konnte mir das angucken. Und du hast ja auch das eine oder andere Mal gelacht.
Hm.
Insofern weiß ich nicht, ob wir hier groß weit voneinander entfernt sind, aber es ist, es wäre mehr drin gewesen, sagen wir mal so.
Ja. Aber irgendwie witzig, ne? David O. Russell ist so ein bisschen das Regie-Pendant zu Ryan Gosling.
Ja, geht bergab, weil Joy war ja der letzte Film und den fand ich auch richtig dünn.
Ja.
Den hast du ja nicht gesehen.
Den habe ich noch nicht gesehen, ja.
Den fand ich ja schon schlecht. Und
geht bergab, ne?
Ja, stimmt. Das Regie-Pendant zu Ryan Gosling ist gar nicht mal schlecht, der Vergleich,
ja. Ja, also weil, wie gesagt, für mich war das Highlight dann halt schon eins seiner früheren Werke.
Mhm.
Abgefahren.
Da war definitiv auch mehr Substanz drin, was die Story angeht.
Mhm. Aber der kriegt schon eine Menge Hass ab, der Film. Das ist hart, wenn du.
Das ist ja.
Also gerade so Letterboxd und Co., ey, die sind da schon echt gnadenlos.
Die sind wirklich gnadenlos.
Und ich meine, der wurde vorgezogen, ne? Weil ich glaube, ursprünglich war der Plan, den auch im November rauszubringen, dann aber zeitgleich mit Black Panther, was natürlich nie eine gute Idee ist. Aber der hat schon hart underperformed. Weil ich glaube, am ersten, was hat er am Startwochenende geholt? Irgendwie 6 Millionen in den USA, was halt echt dünn ist für einen 80 Millionen Dollar Film.
Mhm.
Und aktuell ist er irgendwo bei 28 Millionen, was nun wirklich nicht die Welt ist.
Sieht nicht nach einer Plusrechnung aus.
Nee.
Und jetzt können wir auch nicht die Pandemie vorschieben. Weil die Kinos haben auf.
Ja.
Wie manche Filme, die da gestartet sind, die gesagt haben, ja, außerhalb von Corona hätten wir auf jeden Fall krass eingenommen, aber so hat es natürlich nicht funktioniert, aber das kann man hier nicht sagen.
Tja, was ist los? Hat er Drake nicht ordentlich geworben für den Film?
Ja. Aber es ist ja so, die sind jetzt alle so ein bisschen dadurch, dass das Kinopublikum irgendwie noch unberechenbarer wirkt als irgendwie in der Kinogeschichte zuvor.
Wie meinst du?
Naja, so, dass man nicht weiß, wie bestimmte Filme ankommen. Dass es halt nicht gesagt wird, dass wenn du jetzt Stars bringst oder ein Sequel, das heißt, dass es hundertprozentig dann noch ein Erfolg wird. Sind ja auch so Leute wie James Cameron auf den Zug aufgesprungen. Und der hat ja jetzt im neuen Statement gesagt, dass wenn das Avatar-Sequel ein Flop wird, und wenn er nicht so performt im Kino, wie die erwartet haben, dann wird der Plan eingestampft, das Ganze so aufzuziehen, wie er es aufziehen wollte vor 10 Jahren. Dass er gesagt, es sind garantiert auf jeden Fall 5 Teile oder was das war.
Ach so, dann werden die ganzen Sequels eingestampft.
Der ist jetzt zurückgerudert. Der meint jetzt, dass es sein kann, dass nach dem zweiten Teil vielleicht doch nichts rauskommt, wenn das jetzt ein Flop wird.
Jetzt ist natürlich die Frage, was sind da die Erwartungen? Erwarten die auch wieder eine Milliarde aufwärts? Oder?
Aber du weißt, was er gesagt hat vor 10 Jahren. Er hat gesagt, unabhängig davon, wie dieser Film performt, wird es 5 Teile geben. Das war der Plan und so wird es durchgesetzt. Und schon klingt es ganz anders im Jahre 2022.
Hm.
Sind ja auch ein paar Jahre ins Land gezogen.
Naja.
Na, mal schauen.
Alright. Kommen wir zu den Zahlen, oder?
Kommen wir zu den Zahlen, ja.
6,2 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 48. Das ist natürlich schon recht dünn. Ähnlich dünn die Kritik auf Rotten Tomatoes ist bei 5,1 im Schnitt. Alter, das sind
33%.
33%. Ja. Das Publikum ist ein Ticken versöhnlicher mit 3,5 von 5. Aber Letterboxd 2,6.
Dünn, ja. Dünn. Und ich war ja schon nicht mit allen Zahlen bei American Hustle einverstanden, weil da auch viele Handlungen vermisst haben und so. Und da habe ich ja Kritik angegeben, so von wegen, dass man schon viel Spaß an diesem Film haben kann. Mhm. Aber hier kann ich es irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, dass die Zahlen so schlecht sind.
Ja. Naja, wirklich gut ist der nicht. Mhm. Aber haben wir ja schon etabliert. Okay, so, Punkteraten. Geht mal wieder los.
Ja, es kam übrigens sehr gut an, dass wir unseren Gast Dietz mit reingenommen haben mit Punkteraten und dass wir in Zukunft auch eventuell mal einen fünften oder sechsten Punkt holen können, weil wir die Gäste damit integrieren. Das macht die Sache natürlich ein bisschen unberechenbar und spannend, weil wenn einer jetzt am Ende vielleicht 4 Punkte zurückliegt und wir haben einen Gast in der letzten Episode, dann kann durchaus mal sein, dass der zweite vielleicht noch den ersten macht oder so.
Aha, okay, okay.
Also es ist natürlich dann, es wird ein bisschen spannender. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein sehr zahlreiches Teilnehmen an dem aktuellen Punkteraten. Da sind ein paar Leute an Bord gekommen hier. Unser Kumpel Lukas und Olli ist wieder am Start und so. So ein paar Leute, die nicht immer regelmäßig dabei waren oder beziehungsweise erstmalig dabei waren, dabei sind.
Das heißt, rege Beteiligung jetzt im November.
Ja? Rege Beteiligung. Also danke nochmal, dass da so viele noch auf den Zug ausspringen und macht ja, Spaß. Cool. Sind wieder ein paar mehr gewonnen.
Gibt ja auch was zu gewinnen.
Ja, es gibt was zu gewinnen.
Ja, und sogar für Leute, die uns nicht supporten.
Ja. Aber erstmal hier unser internes Punkteraten jetzt. Und ich würde sagen...
Ich fange an, weil ich liege vorne.
3-0-Führung, da kannst du ruhig mal anfangen, Junge. Schon wieder wie in alten Zeiten.
Ja. Ich sage... 6,5.
Halben Punkt zu viel?
Shit.
Bei dir sage ich 5,5.
Warte mal kurz, erstmal hier einen halben miesen. Du sagst 5,5, ich bin bei 6,5.
Du bist bei einer 6,5 sogar? Ja. Okay. Mal wieder ein kleiner Plot-Twist.
Warum?
Ja, weil ich erstens nicht dachte, dass du mehr Punkte gibst als ich und zweitens auch nicht dachte, dass du mit einer 6,5 wärst, nach den Hass-Tiraden.
Twist of Plot.
Das ist auf jeden Fall wieder ein Plot-Twist.
Ich rede nicht mit Teig.
6,5 ist der Bursche. Ja gut, okay. Bei mir eine 6, also ist nicht toll, aber Alter, schon wieder minus 1.
Dabei habe ich groß darauf hingewiesen, dass... Ne, dass das nicht so schlecht ist, wie sich es unter Umständen angehört hat.
Ja, weil du ja gehatet hast die ganze Zeit so. Und dann wäre ja eine 5,5 ja noch einigermaßen versöhnlich. Also selbst das Ergebnis wäre ja noch...
Nee, ich meinte ja, man kommt erstaunlich gut durch. Der letzte Akt kackt da schon nochmal hart ab, aber in der Summe...
Man kommt erstaunlich gut durch. Dieser Satz kam auf jeden Fall erst jetzt nach dem Punkt heran. Den hast du davor noch nicht gemacht.
Sicher? Okay.
Nicht in dieser Formulierung, ja.
Ja, gut. Alright. Dann jetzt ich, haben wir gesagt, ne?
Jetzt du.
Ja, ich wollte mir mal wieder eine Comedy angucken, in der Hoffnung, das lustig zu finden. Also habe ich eine gewählt, die ich schon kannte.
Da muss ich ja lustig sein.
Naja, also ich wusste, dass ich den lustig finde. Das war jetzt aber ein Film, der bei mir nie so ganz oben war, vor allem aus diesem Genre. Mhm. Und deswegen wollte ich dem jetzt nochmal eine Chance geben, weil den habe ich tatsächlich nur erst einmal gesehen. Und das ist von 2008 und heißt Pineapple Express.
Okay.
Auf Deutsch Ananas Express. Haben die knallhart übersetzt. Auch wenn es hier um eine Weed-Sorte geht.
Den hatten wir noch nicht, ja?
Ich glaube nicht. Willst du mal nachgucken? Habe ich da schon mal drüber gesprochen?
Also mir war so, als hättest du schon mal drüber gesprochen, aber ich kann mich täuschen. Ich habe die Tabelle hier aufgerufen. Erzähl mal.
Ja. Das wäre es mal wieder. Das hatten wir ja neulich schon mal, dass ich über einen Film sprechen wollte, den du dann schon gebracht hast. Aber
na, das ist ja noch legitim, ja.
Dass ich jetzt über einen Film spreche, über den ich tatsächlich schon mal gesprochen habe.
Das hat man noch nicht. Ist auch nicht so weit. Also,
okay, gut.
Alles fein, Pineapple Express, let's go.
Alright. Ja, stimmt. Muss ich öfter mal wieder machen, kontrollieren, ob die Filme auch wirklich noch nicht dran waren. Das wird ja langsam, also hat Dietz ja neulich auch gesagt, so langsam kommen wir schon in einen Bereich, wo es echt legitim ist, auch wieder was zu vergessen.
Ja, wir haben ja demnächst Shirus und ein Kumpel von mir, David, der auch Schauspieler ist, also nicht Classic Dave, haben wir hier zu Gast. Und das Erste, was Shirus erstmal gesagt hat, jemand an unsere Tabelle geguckt und meinte, er hat 3 Filme im Kopf gehabt, die er rezensieren wollte, die er mitbringen wollte. Und alle 3 waren schon.
Oh shit.
Also er meinte so, die Tabelle ist wirklich brutal. Mhm. Haben schon eine Menge abgegrast.
Ja, geil. Da werden unsere Gäste vielleicht langsam auch so ein bisschen genötigt, sich Sachen anzugucken, die sie sonst nicht geguckt hätten.
Ich habe da kein schlechtes Gewissen, weil wir geben ihnen ja keine Grenzen. Wir sagen ja, solange das nicht in der Tabelle drin ist, kannst du machen, was du willst. Es gibt noch ein paar Filme, die wir nicht hier in diesem Podcast rezensieren.
Naja, auf jeden Fall. Aber eben, es werden immer mehr. Mhm. Und wunderbar, Pineapple Express war noch nicht. Dann sprechen wir jetzt über den. Mhm. Regisseur David Gordon Green. Da hatten wir auch schon den einen oder anderen. Aber Produzent und Mitautor Judd Drake. Apatow.
So. Der war's.
Zusammen mit Seth Rogen und Evan Goldberg, die ja dann, also dieses Duo hat ja dann schon auch im Serienbereich nochmal aus meiner Perspektive ordentlich Furore gemacht. Und hier haben die eben auch schon diesen Film zusammen gemacht. Der war tatsächlich schon sehr viel früher geplant. Also Seth Rogen hat den schon recht früh geschrieben, 2001. Mhm. Und wollte aber warten, bis er halt den Status hat, dass er da das Geld zusammenbekommen kann, was er sich für den Film vorstellt. Also der sollte ursprünglich auch sehr viel teurer sein noch. Was habe ich gelesen? Ich glaube 50 Millionen wollte der ursprünglich für den Film. Geworden sind es jetzt 27 Millionen. Für eine Judd Apatow-Komödie glaube ich gar nicht mal so viel. Mhm. Aber es hat natürlich auch mit dem Thema zu tun, dass die Studios da so ein bisschen vorsichtiger sind. Weil es geht um Gras. Marihuana ist hier das große Thema.
Ja, nicht, dass die Gartenbauer und Leute gerade aufhorchen, weil sie denken, oh, cool, Botanik.
Ja, genau. Ja, wobei im weitesten Sinne, ne?
Stimmt, im weitesten Sinne passt das auch.
Ja. So, Seth Rogen spielt Dale Denton. Und Dale Denton arbeitet fürs Gericht. Mhm. Und er ist der Typ, der den Leuten Scheidungspapiere überreicht.
You've been served.
You got served, ja. Und dabei muss er sich halt immer wieder was einfallen lassen, hat deswegen eine Menge Verkleidung im Kofferraum und so, weil er halt immer wieder sich als Paketbote oder Blumenbote oder sonst was ausgibt, um an die Leute ranzukommen, um denen dann die Dokumente in die Hand zu drücken. Riesenvorteil bei diesem Job, er muss nicht wahnsinnig bei der Sache sein und ist deswegen halt auch sehr gerne bekifft dabei. Er ist also so ein ziemlicher Dauerkiffer und deswegen ist er dann, nachdem er bei seinem Job, den er halt wirklich sehr halbherzig erledigt, mal wieder gestresst war, geht er zu seinem Ticker und will neues Gras kaufen. Der heißt Saul Silver. Mhm. Das ist die Figur von James Franco. Und dann taucht er bei dem auf und der ist schon wahnsinnig stoned, aber freut sich, ihn zu sehen. Der kommt dann bei ihm rein und dann textet Dale, der auch gerade ewig zu, und Dale will eigentlich nur Gras holen, schnell wieder abziehen, damit er sich zu Hause hinflacken kann und rauchen kann. Aber Saul verwickelt den halt in eine üble Diskussion und kommt dann halt auch erstmal an mit, hey, ich hab neues Gras da. Das
Look at my shit.
Das lässt das, was du das letzte Mal gekauft hast, echt blass aussehen. So, das ist der krasseste Scheiß. Mhm. Und das ist eben Pineapple Express. Und Dale ist dann natürlich sehr interessiert und dann hat Saul auch einen ziemlich abgefahrenen Joint vorgebaut. Das ist so ein Kreuz im Grunde, ne? Also du hast einen Joint und dann ist oben nochmal quer so einer durch. Mhm. Das heißt, du hast drei Enden. Die müssen gleichzeitig angezündet werden. Und dann rauchen die das Ding. Also er überredet dann Dale relativ schnell halt so, komm, hier lass uns den anhauen. Weil es ist ja ein spezieller Joint. Und da ist eben Pineapple Express drin, deswegen kannst du gleich mal antesten, was da geht. Ja, und dann rauchen die das Ding und bleiben dann natürlich da auch erstmal eine Weile liegen. Und als Dale dann zurückfährt, wird er unterwegs Zeuge eines Mordes. Mhm. Der sieht in so einem Haus, wie da eine Polizistin reingeht. Und er versteckt sich erstmal, weil er halt im Auto wartet und kifft. Und dann sieht er die Polizei ankommen und ist dann natürlich, ne? Rutscht er erstmal runter im Sitz und beobachtet dann aber, was da geht. Und das ist eine einzelne Polizistin. Die läuft in das Haus rein. Übrigens Rosie Perez. Läuft in das Haus rein und dann gibt's da oben irgendwie Commotion. Da ist die Figur von Gary Cole noch dabei. Und dann wird ein Typ erschossen. Und Dale natürlich voll panisch. Oh fuck, 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 fuck. Und will dann weg. Schmeißt erstmal den Joint aus dem Fenster. Das bisschen, was da noch übrig ist. Und fährt dann weg. Ist aber so eingeparkt, dass er halt erstmal vorne das Auto rammt, hinten das Auto rammt und halt übelst Lärm macht, sodass die natürlich mitbekommen, dass er gerade versucht zu flüchten. Mhm. Dann kommen die runter auf die Straße und finden den Joint, den er weggeschmissen hat. Der riecht dran, zieht auch nochmal kurz dran und weiß halt sofort, das ist Pineapple Express. Also erfahren wir auf dem Weg, dass die Figur von Gary Cole, dass der auch im Business ist, weil er eben sofort erkannt hat, was das für eine Sorte ist. Jetzt hat Saul, als er Dale das Gras verkauft hat, noch dazu gesagt, ich bin der Einzige in der Stadt, der das hat. Weil das ist jetzt so ein krasser Shit und so neu, das hab nur ich. Jetzt fährt, nachdem er das beobachtet hat, fährt Dale halt völlig panisch zu Saul zurück, weil er eben auch den Gedanken hatte, hey fuck, wenn die wissen, dass, also wenn die drauf kommen, dass das Pineapple Express ist, dann gibt's ja einen Weg, das zurückzuverfolgen und so finden die uns unter Umständen. Mhm. Und dann wissen die, dass ich das war und so. Und das, weil er halt Schiss hat, dass die ihm jetzt auch ans Leder wollen, verständlicherweise. Ja, und dann tauchen die auch relativ schnell auf. Jetzt geht's dann aber nur drum, erstmal rauszufinden, ob das auch tatsächlich so ist. Also ob das auch stimmt, dass Saul der Einzige ist, der Pineapple Express bekommen hat. Also gehen sie zu dem Lieferanten, von dem Saul das Pineapple Express hat. Und das ist die Figur von Danny McBride. Hm. Der spielt hier Red. Und der ist eher so einer von der weniger loyalen Sorte. Weil der verpfeift die dann und dann müssen sie natürlich flüchten und um ihr Leben rennen. Und ja, dann geht's natürlich auf lange Sicht drum, von diesen Bösewichten wegzukommen und das ganze Ding irgendwie aufzudecken.
Der ist ja irgendwie ist ja immer ein Arschloch in seinen Rollen.
Danny McBride. Danny McBride meistens, ja.
Der ist ja nie wirklich trustworthy.
Ja. Naja, aber trotzdem irgendwie immer auch mit so einem guten Kern.
Ja, manchmal ne? schon. Manchmal blitzt es durch.
Ja. Ja, und das ist natürlich, also die Konstellation an Leuten, die hat man ja dann auch vor allem danach natürlich noch öfter mal gesehen, aber das ist natürlich ein sehr beliebtes Ding, das gab es schon öfter. Ob das jetzt Your Highness ist oder Superbad oder sonst was so. Das
ja, Gone in 60 Seconds und wie sie alle hießen. Nee, nicht Gone in 60 Seconds. Nee, den meinte ich gar nicht.
Weiß noch, Nicolas Cage und Danny McBride in dem Auto.
Ganz klar. Ja. Nee, ich meine den mit Jesse Eisenberg, wo er den Pizzalieferanten spielt, wo er auch Danny McBride mitspielt.
Ach so, und dann 30 wieder, Minutes or Less.
30 Minutes or Less, den meinte ich. Ja. Wo dann auch Nebencharakteren dann immer welche aus dieser Bubble dann praktisch auch noch auftauchen.
Ja. This is the End natürlich Paradebeispiel dafür. Aber es gibt viele, deswegen ist es auch wenig überraschend, dass dann hier Leute wie Craig Robinson auch noch auftauchen und Joe Lo Truglio, Bill Hader ist natürlich am Anfang in so einer Sequenz dabei, Ken Jeong taucht ja auch auf, Kevin Corrigan, den kenne ich tatsächlich auch aus vielen dieser Komödien. Also, was witzig ist, Dale hat eine Freundin, die ist doch an der Highschool, was eh schon so ein bisschen weird ist. Die haben das ein bisschen verändert, weil ursprünglich war Olivia Thirby besetzt und die hat dann musste dann was anderes machen. Da war sie dann aber eben auch noch eine andere Figur und das haben sie dann umbeschrieben, weil die haben dann Amber Heard besetzt. Mhm. Und dann hieß es halt, alles klar, die ist noch an der Highschool. Und deswegen ist das natürlich auch ein Thema, weil er soll dann zum Essen von die Eltern, ihre Eltern machen ein Essen und er soll da hinkommen, damit die den mal kennenlernen. Und er kommt dann natürlich total verheizt an, weil die Eltern haben natürlich an sich schon ein Problem damit, dass er als erwachsener Typ mit ihrer Tochter zusammen ist, die halt in der Highschool ist. Und sie erzählt aber was von der großen Liebe und die können den natürlich nicht ernst nehmen, als er da völlig vermöbelt und total bekifft ankommt. Ja, es sind schon sehr viele Witze, die eben immer eine ähnliche Richtung gehen. Das kennt man ja auch aus diesem Film. Hier wird wahnsinnig viel geschrien. Also Dale und Saul schreien sich in so vielen Szenen nonstop an.
Das nervt dich ja meistens, oder?
Das kann, also das wird auch anstrengend. In manchen Szenen, auf jeden Fall. Mhm. Und ich wusste dann auch an manchen Stellen wieder, warum das eben nicht so mein Lieblingsfilm aus der Ecke ist. Trotzdem ist das ein geiler Film. Also ich meine, hier gibt es zu vieles, was echt lustig ist, um jetzt diesen Film abzustrafen. Also ich mochte den trotzdem sehr, aber eben ist nicht mein Liebster aus dem Genre. Da gibt es ein paar, wo ich sage, die haben irgendwie mehr so. Zumal der ist auch wirklich nicht kurz. Ne, geht eine Stunde 51. Mhm. Und ist an manchen Stellen schon auch derbe, was cool ist. Aber eben in der Summe wird halt wirklich ein bisschen zu viel geschrien. Aber ich sehe halt auch so Leute wie Gary Cole mag ich halt sehr. Der ist ja...
McDowell's Office Space und so.
Ey, sein Bill Lumberg in Office Space ist so legendär für mich. Und ich meine, der spielt ja auch den Vater bei Talladega Nights.
Stimmt, ja. Und wo ich ihn ja auch richtig, wo ich ihn ja richtig geil fand, war auch in Entourage. Da spielt er ja diesen Lappen, der dann von Ari Gold total fertig gemacht wird, so, weißt du, der für ihn gearbeitet hat und so.
Es ist witzig, wie oft der ein Typ spielt, der einen Fick gibt. Ne? Also ist voll einer, der einfach völlig rücksichtslos und wahnsinnig egoistisch ist.
Ja, aber auch einer, der oft unterdrückt wird, so von irgendjemandem oder der oft so, weißt du, der
schon
oft so eine Außenseiterrolle
oder, hat. Ja, genau. Oder zumindest so jemand, der es halt zu nichts bringt. Ne? Ja. Also so ein, so ein bisschen ein Loser-Typ, Fuck-up, ja. Mhm. Naja. Ja, und deswegen, also der Cast macht Spaß, der Film insgesamt natürlich auch. Mhm. War schon irgendwie ganz, ganz cool wieder. Und es ist tatsächlich die erste Kifferkomödie, die über 100 Millionen gemacht hat im Boxoffice.
Oh.
Wenn auch nur knapp drüber, aber der ist bei über 100 Millionen gelandet. Mhm. Und das ist natürlich, klar, das hat, glaube ich, allen Beteiligten sehr geholfen. Hat man ja dann auch gesehen an dem, was sie so danach gemacht haben. Und ursprünglich hat der Seth Rogen das so geschrieben, dass er den Ticker spielt. Und hat dann aber festgestellt, James Franco wäre irgendwie witziger als Saul. Und laut Trivia Facts, das finde ich völlig absurde Info, hat Seth Rogen hier jeden Joint im Film selber gebaut. Mhm. Warum auch immer das in den Trivia Facts steht. Ja, ja, eben 50 Millionen sollte das Ding ursprünglich kosten. Und dann haben aber eben die Studios gesagt, weil das halt so sehr um Drogen geht, gibt es nur 25. Und schlussendlich hat er dann 27 gekostet. Und Judd Apatow, der sich die Story halt mit ausgedacht hat, der hat mal in einem Interview gesagt, dass seine Inspiration für die Geschichte kam durch Brad Pitt in True Romance. Ne, weil er da doch diesen bekifften Typen spielt.
Ja klar, der nur auf der Couch hängt. Ja.
Floyd.
Ist das Zelda, die sich gerade meldet?
Mhm. Ach. Schreit's mal wieder rum. Aber das ist ja noch verhalten.
Hallöchen.
Oder?
Wie geht's denn so, Zelda? Du bist wieder auf unserer Aufnahme drauf. Glückwunsch.
Ja. So, ursprünglich sollte Bryan Cranston besetzt werden für die Rolle von Gary Cole. Mhm. Weil der ja hier so der Drogenboss ist. Und dann hieß es aber im Casting, irgendwie glauben wir dir nicht dieses Drogenboss-Ding. Ist natürlich im Hinblick auf Breaking Bad einigermaßen witzig.
Das ist echt witzig. Warte mal, wo haben wir denn hier?
Und dann kann ich noch erzählen, gibt einen Fuck.
Ach ja, den wollte ich drücken.
Right next to a huge steaming ball of foreshadowing.
Das wäre so ein schönes Foreshadowing gewesen, wenn man den als Drogenboss besetzt hätte.
Naja, zumal Breaking Bad ging ja auch 2008 los.
Ja, waren gleich
näher. Das ist gar nicht so weit entfernt davon.
Aber es war ja auch schon Entwicklung vom Lehrer zum Drogenboss. Also das hat ja schon ein paar Staffeln gedauert. Ja, aber ja. Nicht gleich der Badass.
Das stimmt wohl, ja. Na, finde ich nur witzig, dass sie den hier gecastet haben und es dann Gary Cole geworden ist. Mhm. So, Fuck und ähnliche Worte in dem Bereich werden hier 180 Mal gesagt. Das geht eigentlich.
Das war ordentlich.
Ja, aber das geht nur wirklich schlimmer, ne? Mhm. Also, wie viel waren es bei Wolf of Wall Street? 600 oder so?
Das war, ja, das waren über 500 auf jeden Fall.
Und ich glaube, das hält ja Rekord, ne? Und dann einer der Trivia Facts hier, und das halte ich für absoluten Schwachsinn, aber es steht so in den Trivia Facts, dass James Franco, obwohl er hier einen Drogendealer spielt und eine Menge Gras raucht, dass Franco privat kein Gras raucht.
Was hältst du für Schwachsinn?
Aber hallo. Nie im Leben glaube ich das. Aber gut, das haben wir schon oft erlebt, ne? Trivia Facts kann ja jeder irgendwie eintragen. Ich weiß nicht, wer sich da einen Spaß erlaubt hat, aber...
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Steht so drin und nee, also echt nicht. Zumal, der war ja auch schon ein paar Mal in Berlin und ich habe da schon von Leuten, die mit ihm irgendwie im Soho-Haus abhingen, echt andere Geschichten gehört. Also, ja, whatever. Spielt ja auch keine Rolle. Er hat ja auch schon einiges in die Richtung gedreht, also sei es dahingestellt. Völlig Latte. Das war's zu Pineapple Express. Mehr habe ich nicht. Mhm. Die Zahlen. 6,9 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 64. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,3. Vom Publikum 3,7. Letterboxd 3,3. Und wie gesagt, ich finde es ein geiler Film.
Okay.
Nach wie vor.
Nach wie vor.
Ja, er gibt schon ein paar echt lustige Momente. Bill Hader spielt ja in, es gibt am Anfang eine Sequenz, mit der der Film einsteigt, wo sie irgendwie in den 40ern sind. Und du siehst so eine Militärbasis, wo du so einen abgesperrten Raum hast mit einem Tisch, an dem sitzt Bill Hader. Und dann kommt ein Typ so komplett im Astronautenkostüm in den Raum und gibt ihm eben was. Und das ist das Marihuana, das ist Pineapple Express. Und Bill Hader ist quasi so Versuchsobjekt, der das antesten soll. Und dann raucht er das und die ganzen Soldaten, die drumherum stehen und Generals, die beobachten ihn durch ein Fenster und wollen so sehen, was das für eine Wirkung hat. Und dann geht Bill Hader halt gut ab und dann entscheiden die eben, alles klar, das Zeug müssen wir illegal deklarieren, das können wir nicht legal rausgeben.
Okay.
Weil er eben so komisch abgeht auf dem Zeug. Und das ist halt eine herrliche Sequenz. Das ist auch der einzige Auftritt von Bill Hader in dem Film, aber die schockt natürlich. Das ist halt so der Einstieg.
Ah ja. Ich habe ihn ja damals im Kino gesehen. Ich habe ihm eine 6,5 gegeben damals. Also ich kann mit Stoner Comedian sowieso nicht so viel anfangen und ich fand ihn okay, aber jetzt nicht so. Ist nicht groß haften geblieben. Ich habe mir den auch irgendwann Jahre später, habe ich mir den tatsächlich auch gekauft.
Ach, du hast ihn gekauft? Okay.
Ja, ja, aber das ist so einer der Filme, die ich mir nicht sofort kaufe oder nicht sofort auf die Wunschliste setze, sondern irgendwann einer von der Sorte, ach komm, packst den Warenkorb. Weißt du?
Spaßbefreite Guess wieder.
You know, fun, like, ha, 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 ha.
Spaßbefreit, weil ich nicht jeden Film lustig finde. Das ist der geil, Alter.
Nee, natürlich gibt es viele echt unlustige Filme. Sei dir gegönnt.
Deswegen sage ich, du bist hier definitiv höher als ich. Und Tipp auf eine 8.
8 ist richtig.
Cool.
8 it is.
Auch wenn geschrien wird.
Ja, natürlich. Ja, weil es also gibt ja nun wirklich andere Filme aus dem Segment, die sind bei mir bei 10 Punkten und da ist er nicht.
Okay.
Na, jetzt du.
Ja, dann, wir hatten vorhin David O. Russell, der auch mit kleinen Filmen eher angefangen hat. I Heart Huckabees und so hatten wir ja schon so seine Anfänge. Und es gibt noch einen anderen Regisseur, der mit eher so kleineren Filmen damals schon für Furore gesorgt hat und das ist Mike Mills. Der hat nämlich damals einen Film, den ich jetzt nicht so mega fand, inszeniert und geschrieben, Thumbsucker.
Mhm.
Und dann wiederum einen Film, den ich richtig gut fand, nämlich Beginners.
Ach ja, mit Plummer.
Mit Christopher Plummer und Ewan McGregor, richtig.
Den fand ich auch super.
Der war toll.
Ja.
Und einer der besten Filmhunde der Filmgeschichte mit Cosmo, diesem kleinen Terrier. Wenn er dich richtig
erinnert. Cosmo hieß ja, der. War super. Oh, wow.
Und Mike Mills letzter Film, über den rede ich jetzt, das ist ein relativ frischer Film aus dem Jahr 2021 und das ist Come On, Come On.
Ach was.
Ja.
Du bist ja witzig.
Wieso?
So willst du mir Bescheid geben? Naja, weil das ein A24-Film ist. Also vertrieben von A24.
Ach so, ich darf jetzt die ganze A24
Nein, weil wie
nicht anfassen.
Es geht ums Bescheid sagen, Alter.
Ach so, ja, Entschuldigung, wusste ich doch nicht. Woher soll ich das denn wissen? Soll ich bei jedem A24-Film soll ich dir Bescheid sagen? Jetzt ernsthaft jetzt.
Naja, es würde sich zumindest anbieten. Also,
ich habe nicht mal gewusst, dass einer es hat sich angemacht.
Nee, der ist ja auch nicht, der wird ja nur von A24 vertrieben, der ist nicht von dem produziert.
Aber? Die wirst du auch alle sehen.
Früher oder später. Ich mache erstmal die sie produziert haben.
Du machst erstmal die produziert. Okay, dann bin ich ja erstmal safe. Ist auch lustig, wie sie den deutschen Titel, also wie sie das in Deutschland vermarktet haben, nämlich als Come On, Come On. Also im Original heißt der Come On mit Apostroph.
Mit Apostroph, ja.
Und im Deutschen ist es halt Come On, Komma, Come On halt so als Wort. Das Apostroph war zu viel für die Deutschen. Und den habe ich mir jetzt angeguckt.
Mhm.
Und es geht um Johnny. Johnny wird gespielt von Joaquin Phoenix. Und der ist Radiojournalist und arbeitet an einem Projekt, bei dem er nämlich Kinder in ganz Amerika interviewt, bezüglich deren Zukunft, wie die sich das vorstellen und wie die sich fühlen, jetzt aufzuwachsen in dem Amerika des Jahres 2021 und so weiter und so fort. Und der telefoniert gerade mit seiner Schwester. Sie wohnt in L.A. Und der leibliche Vater von ihrem Sohn, der muss in Oakland in eine psychiatrische Einrichtung. Der wird gespielt übrigens von Scott McNeary. Schauspieler, den ich mega finde. Den habe ich auch bei dem Quatsch habe ich den auf den Fragebogen geschrieben. Von wegen so, ja, Schauspieler, die keiner kennt. Aus der zweiten Reihe, die man nennen sollte. Das ist für mich der erste, der mir eingefallen ist. Der ist Bipolar. Und hat öfter mal so Ausbrüche, die halt nicht mehr zu kontrollieren sind. Und das ist schlimmer geworden. Und sie muss sich um ihn kümmern. Muss praktisch hinfahren und muss diese er will halt auch, dass sie an seiner Seite ist und will diese Transition mit dieser Klinik und so weiter, da will sie ihm halt unterstützen und unter die Arme greifen.
Mhm.
Und das Problem ist, da kann sie ihren Sohn nicht mitbringen, den kleinen Jesse. Und dann telefonieren die miteinander und Johnny bietet ihr halt an, er kann ja auf Jesse aufpassen. Die haben jetzt keine große Bindung, die haben sich ewig nicht gesehen. Der hat Jesse das letzte Mal gesehen, da war er noch fast ein Baby. Weil die wohnen halt in verschiedenen Städten. Und dann sagt er so, pass auf, ich komme nach L.A. und bleib in deinem Haus und pass halt auf den kleinen Jesse auf in der Zeit, wo du halt mit deinem Mann das regelst in Oakland.
Mhm.
Das ist der Plan. Und er will aber weiterhin auch diese Interviews durchziehen und dieses Projekt, was er da am Laufen hat, und nimmt dann sein komplettes Equipment mit, da mit dem Mikrofon und mit dem Aufnahmegerät und allem drum und dran, dass er praktisch noch weiterarbeiten kann. Und dann kommen die an und sie gibt ihm halt so ein paar Tipps, was sie halt beachten muss bei dem kleinen Jesse, weil das ist ein super schlauer, aufgeweckter Junge, aber der hat auch so seltsame Angewohnheiten. Der spielt mit ihr zum Beispiel so ein Spiel, wo es heißt, seine Eltern sind alle tot und er ist ein Orphan.
Spielt er mit seiner Mutter
dieses Spiel und sie spielt das mit so. Und sie ist praktisch so die Heimleiterin, die ihn so einführt in das neue Heim und sagt so, ja, pass auf, hier ist dein Zimmer und so hin und her und hier kommst du rein. Das ist so ein Spiel, was er dann ab und zu so, weißt du, was ihnen halt Freude bringt, was er dann ab und zu mit ihr spielt. Also er hat so ein paar komische Angewohnheiten, wo er dann sagt, nee, das mache ich nicht. Ich spiele hier nicht so, als wäre ich nicht dein Elternteil, also später, wenn es dann soweit ist und er will das mit ihm machen.
Mhm.
Und Joaquin Phoenix ist dann ein Typ, der weigert sich dann, das Spiel zu spielen, obwohl sie ihm sagt so, ja, mach das mit so, das ist halt so sein Ding.
Das macht er häufig, oder wie?
Ja, naja, ja, genau. So von Zeit zu Zeit will er halt dieses Spiel spielen.
Mhm.
Und der hat sowieso so ein paar Angewohnheiten, die halt so, er hinterfragt sehr viel, redet sehr viel, ist halt so ein bisschen verhaltensauffällig, nenne ich es mal.
Ja.
Weil es jetzt nicht so das Kind, was du in die Ecke packst und er total ruhig sich beschäftigt, sondern er braucht auch immer wieder Beschäftigung und ist auch immer laut und redet dann auch nonstop teilweise so an manchen Momenten.
Mhm.
Und,
aber das ist so ein Zehnjähriger oder so, ne?
Der ist ungefähr 10, ja. Ja. Und Johnny ist dann natürlich auch in diesem Moment total überfordert, weil der weiß auch nicht so richtig, wie er mit ihm umgehen soll, weil er hat ja keine große Erfahrung mit Kindern, außer dass er die jetzt interviewt hat, hat er noch nie so viel zu tun mit dem Kind.
Mhm.
Und er involviert ihn dann so ein bisschen mit diesen Interviews, indem er ihm zum Beispiel zeigt, wie das ist, wenn man so mit Kopfhörern durch die Gegend, mit so einem Mikrofon durch die Gegend und dann so die Geräusche aufnimmt und so, weißt du.
Mhm.
Und da geht der kleine Junge voll auf,
okay.
Jesse, und der zieht dann mit ihm rum und assistiert ihm dann so ein bisschen bei diesen Interviews. Und dann passiert etwas, er muss nämlich nach New York, um dieses Projekt weiter fortzuführen.
Mhm.
Und es war eigentlich so geregelt, dass bis dahin, wo er nach New York kommt, seine Schwester wieder zurückkommt.
Mhm.
Das hat aber nicht funktioniert, weil sich das hinzögert und weil ihr Mann so viele Probleme macht mit dieser psychiatrischen Anstalt, dass sich ihr Aufenthalt da verlängert.
Und von was für einem Zeitraum sprechen wir hier?
Also ursprünglich sollte es eine Woche sein, und das zieht sich jetzt. Jetzt ist es schon über eine Woche. Und die telefonieren miteinander und er sagt, ja, das ist, also ich muss nach New York, was sollen wir jetzt machen?
Mhm.
Und dann schlägt er vor, wäre es okay, dass Jesse mit nach New York nehme. Hat ihn sogar vorher gefragt. Er meinte so, was hältst du davon, mal irgendwie eine andere Stadt kennenzulernen und auf die andere Seite der Küste zu fahren? Nach New York warst du da schon mal. Er so, nee. Und dann sagt er zu seiner Schwester, ja, ich habe ihn schon gefragt und so. Und dann sagt sie schon, ja, wie, du hast ihn gefragt, bevor du überhaupt mich so einbezogen hast in diese Entscheidung und so. Also das finde ich auch schon ziemlich hart. Aber sie sagt dann, geht nicht anders. Dann nimm ihn mit nach New York und pass auf ihn auf.
Mhm.
Jetzt ist er, der gerade irgendwie sein Neffe ist, oder? Ja.
Ja.
Sein Neffen praktisch mit nach New York genommen hat, den sie sich gerade so ein bisschen angenähert haben, mit denen er vorher noch nicht so viel zu tun hat. Und die sind jetzt in einer fremden Stadt, wo der kleine Junge halt noch nie gewesen ist. Und er muss sein Projekt da durchziehen und er hat noch diesen kleinen Jungen an der Backe. Und das ist so die Story von Come On, Come On. Und es geht um diese Beziehung, die sich dann entwickelt, natürlich zwischen dem Onkel und dem kleinen Jungen. Und die ist richtig krass inszeniert. Weil der ganze Film ist in Schwarz-Weiß.
Mhm.
Das ist mega cool geschossen. Also du siehst zum Beispiel diese Aufnahmen von New York in Schwarz-Weiß, aber trotzdem in HD. Sehen halt mega gut aus und es sorgt für diese Atmosphäre dieses Films. Dadurch, dass der so ein Schwarz-Weiß inszeniert ist, wirkt er natürlich ein bisschen künstlerisch. Also es ist ja sowieso Arthouse-Kino.
Ja, ja, klar.
Und das ist ruhiges Kino. Und hier passiert nicht viel. Aber zwischen den Zeilen ist das ein wirklich interessanter Film, weil du steigst ein in den ersten 20, 30 Minuten dieses Films, wo du diesen Jesse kennenlernst und denkst so, Alter, okay, zum Glück hast du keine Kinder.
Mhm.
Oder deswegen bist du kinderlos. weißt du, also da sind halt so Albtraummomente, wo du denkst so, Alter, okay, alles klar, zum Glück kann ich meinen kleinen Neffen wieder meinem kleinen Bruder geben und sagen, fertig.
Ja.
Und am Ende des Films sagst du so, ey, ich wäre der geilste Vater der Welt. Das ist die Entwicklung, die dieser Film macht, so mit diesem kleinen Jungen und dieser Beziehung zwischen diesen beiden. Das ist wirklich toll inszeniert, weil du, weil nicht nur Johnny macht halt eine Entwicklung, sondern der kleine Junge macht auch eine Entwicklung, dadurch, dass er durch Johnny auch beeinflusst wird in bestimmten Dingen, die er halt vorher, wo seine Schwester ihn halt anders erzogen hat und Johnny das so ein bisschen anders macht als sie. Und das fasst er dann auch auf und so. Insofern ist das sehr cool. Also der kleine Junge ist nicht so, wie ich schon meinte, der hat in manchen Momenten wirkt er so ein bisschen verhaltensgestört, so in manchen Momenten. Und dann spielt der Film aber auch so mit der Angst von Eltern, in dem Fall eher noch schlimmer, weil es ja noch nicht mal die leiblichen Eltern sind, sondern wirklich der Onkel, der irgendwie auf ihn aufpassen soll und der Verantwortung übernimmt. Ja. Und dann in einem Laden dreht er sich kurz um, weil er irgendwie eine Zahnbürste für ihn sucht, weißt du, weil er irgendwie die Zahnbürste nicht mitgenommen hat in New York. Und der Junge ist weg. In New York, in der Großstadt. Und er geht durch diese Gänge und die Panik wird halt immer größer, weißt du, den kleinen Jesse irgendwie zu finden.
Ja.
Und der findet es dann super lustig, sich einfach versteckt zu haben. Weißt du, und den dann zu beobachten, wie er gesucht wird. Und Johnny aka Joaquin Phoenix rastet dann völlig aus in diesem Moment. Und du siehst richtig, wie die Panik so in ihm aufsteigt, weil er sagt so, Alter, was soll ich machen? Wenn der jetzt irgendwie weg ist, keine Ahnung, New York und so, ich kenne mich ja, hier nicht klar, aus. Ja. Hölle. Ja, also was für eine Vorstellung. Logisch. Und der kleine Junge kommt dann und lacht sich halt tot so, weißt du, und versteht dann nicht, dass er gerade ausgeschimpft wird von seinem Onkel und so. Und warum, also so von wegen so, ja, warum der Stress jetzt so? Also warum kriege ich jetzt Ärger? Also das sind so alles Momente, das kannst du voll nachvollziehen. Du bist in diesem Moment und du weißt genau, okay, alles klar, das ist wirklich kacke gerade, was passiert, so, weißt du. Der ist, ich kann es voll nachvollziehen, dass er gerade in Panik ist.
Aber wenn du sagst, dass der ruhig ist, wie verhält sich das mit der Tonalität?
Melancholisch eher.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass Tonalität. Es auch eher so ein bisschen leicht ist, weil es dann eher lustige Momente hat mit dem Jungen.
Ja, der hat so ein paar lustige Momente, aber insgesamt ist das jetzt keine Komödie oder so. Also das, ja, ist, okay. Das ist schon so ein Charakterding.
Mhm.
Wie gesagt, diese Entwicklung, es geht um diese Beziehung zwischen dem Onkel und dem Kleinen.
Okay.
Und wie die sich dann entwickelt im Laufe dieser 109 Minuten, wie dieser Film geht.
Mhm.
Und das ist eher fein gezeichnet. Das sind eher so Nuancen, die sich da auftun. Das ist einer von den Filmen. Und der ist gut.
Ja, klingt so.
Ich mochte den. Geile Shots. Joaquin Phoenix natürlich sowieso einer der Kings da in der Schauspielszene.
Ja.
Auch hier wieder super authentisch und nimmst ihn jede Szene, jeden Moment ab. Der kleine Jesse, der wird gespielt von Woody Norman. Hat noch nicht allzu viel gemacht. Spielt den mega. Spielt dann richtig gut, den kleinen Jungen. Also ist ja, richtig, richtig authentisch.
Nur deswegen funktioniert das wahrscheinlich, ne? Das damit steht und fällt ja alles.
Ja, eben, definitiv. Scott McNeary habe ich ihn genannt. Die Schwester von ihm wird gespielt von Gabby Hoffman. Die haben wir auch schon ab und zu gesehen, hat eine große Rolle in Transparent auf jeden Fall. Ist die, ist die Tochter. Da hat die Mehrheit die Dame wahrscheinlich schon gesehen. Das ist auch so, das sind alles so, ach, Joaquin Phoenix nicht so in Bestform, weißt du, hat schon eine kleine Wampe. Haare sind grau geworden, der Bart ist grau geworden, also sehen halt alle auch so wie aus dem Leben, so Scott McNeary, weißt du, verheiratet mit ihr und so und wirken halt wirklich wie authentische Leute und nicht wie Schauspieler, weil man sich hier halt eben nicht so die, keinen Ryan Gosling ausgesucht hat, den man hier besetzt hat, sondern wirklich so Leute, die halt, die du halt an der U-Bahn sehen könntest, nebenan und das macht den Film sehr authentisch.
Okay. Ist der denn auch so ein bisschen, dokumentarisch inszeniert? Wenn die Leute schon so echt sind?
Ja, der hat so ein bisschen dokumentarische Anleihen, weil gerade diese Interviews, die er dann führt mit den Kindern,
ja,
das ist ja tatsächlich so gemacht worden. Also die haben ja tatsächlich Kinder interviewt für diesen Film, haben das dann aber in den Spielfilm eingebaut.
Ach so.
Also insofern, okay, alleine schon das sorgt natürlich für so einen Touch, dass du denkst, ist schon authentisch. Also sind so ein paar Kinder bei, die halt wirklich ihre Meinung über Amerika des Jahres 2021 von sich geben. So. Und das, okay, da haben sie nicht gesagt, lies mal vor, was hier im Drehbuch steht, sondern die haben ja wirklich gefragt.
Ja.
Das haben wir in den Film eingebaut.
Okay, cool.
Ja.
Sprechen die dann in die Kamera oder so an der Kamera vorbei?
Nee, die sprechen da, glaube ich, in die Kamera.
Okay.
Ich glaube. Bin mir nicht sicher.
Mhm.
Nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle.
Nee, aber es ist halt so eine frontale Einstellung.
Ich glaube, es ist eine frontale Einstellung.
Ja, okay.
Auf jeden Fall siehst du die Kinder. Du siehst halt nicht den, der fragt. Mhm. Also Joaquin Phoenix in dem Moment sitzt halt hinter der Kamera.
Ja.
Aber ob die jetzt direkt in die Kamera sprechen oder an der Kamera vorbei, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig.
Okay.
Ja.
Okay, hast du da irgendwas auszusetzen?
Nee, das ist so ein Film, der dich im Laufe der Laufzeit von 109 Minuten so ein bisschen kriegt. Also ich war jetzt nicht von vornherein hooked, als ich mir das angeguckt habe, sondern war dann schon so 30, 40 Minuten, denke ich auch so. Das ist halt die Phase, wo du halt mit dem kleinen Jungen aus, so, wo der dich eher nervt, so, weißt du, wo du denkst, oh, das ist aber ein anstrengender Bursche.
Aber es ist natürlich umso geiler, wenn der so anfängt und dich dann am Ende dahin kriegt.
Ja, der kriegt dich dahin, wo Joaquin Phoenix natürlich auch ist vom Mindset. Insofern macht er das genauso, wie das wahrscheinlich der Plan war. Und dann im Laufe des Films denkst du so, okay, das war schon krass. Aber ich fand ihn gut.
Ja, klingt auch recht clever, wenn das so aufgezogen ist.
Ist clever, definitiv.
Ja, also weil dann, wenn du fühlst ja dann quasi die Reise des Protagonisten komplett mit.
Ja, richtig, so habe ich es dann auch gesehen. Und das ist einer der besagten Filme, die im Kino liefen, halt während der Pandemie, deswegen war das auch kein großer Erfolg. Der hat 8,3 Millionen gehabt an Budget. Ist jetzt
auch kein großer Film.
Ist jetzt kein mega großer Film, hat nur 4,5 eingespielt. Also das war damals auch durchwachsen. So einmal Lockdown, einmal nicht Lockdown und mitten da drin war der irgendwie, lief der mal kurzzeitig im Kino. Deswegen war das schon vorprogrammiert, dass das jetzt nicht so der große Hit wird. Aber ist sowieso so ein Arthouse-Kino-Ding. Also ist jetzt nicht der Film, wo man im Cineplex groß irgendwie mit seiner Freundin zum Date reinrennt, sondern das ist wahrscheinlich ein Film, den sich auch so Arthouse auf viele Leute angucken. Und dann habe ich auch erfahren, dass der von A24 beworben wird am Anfang des Films. Das habe ich auch nicht gewusst. Dass das einer von denen ist.
Ja, okay.
Ja, Come On aus dem Jahr 2021. Reicht dir das an Infos? Weil dann würde ich zu den Punkten überleiten.
Ja.
Gut. Also, der hat bei IMDb eine 7,4. Er hat einen Metascore von 82. Rotten Tomatoes 8,0 von 10. Schon sehr ordentlich. 3,9 von 5 vom Publikum. Und Letterboxd ist hier auch bei einer 4,1.
4,1?
Ja.
Wow.
Sehr feine Zahlen hier.
Das ist alles richtig gut. Ich schwank so ein bisschen, aber ich mach's kurz. Ich sag 8,5.
8.
Okay.
Hast du wieder einen halben Punkt zu viel draufgelegt? Das ist für mich eine 8
gewesen. Ja, ich war tatsächlich eher auf dem Weg nach oben.
Ui. Na dann.
Glück gehabt. So. Alright.
Jetzt du.
Jetzt ich. Ja, ich war im Kino. Ohne dich.
Okay. Was gab's denn Schönes?
Dabei haben wir, also wir haben in letzter Zeit viele Kinofilme. Aber ich finde gerade, läuft ja auch eine Menge, was man irgendwie sehen will.
Ja, wir gehen ja nach diesen Aufnahmen. Wir nehmen heute die reguläre und die Support-Episode auf, um mal hier hinter die Kulissen zu blicken. Und danach gehen wir auch zusammen ins Kino gucken. Ja. Buddies, Buddies, Buddies.
Ja, und dann, gerade weil so viel läuft, haben wir dann aber auch sowas wie Smile gar nicht erst in Betracht gezogen, ne? Das machen ja wahrscheinlich auch viele andere Podcasts, kann ich mir vorstellen.
Ja, definitiv.
Gibt es ja einen ziemlichen Hype um den Film.
Und den hast du ja angeguckt?
Nee.
Ach so. ich war schon gerade erstaunt, dass du jetzt Smile bringst. So.
Genau. Was war das für die Überleitung? Smile, oder? Nee. Also vor allem, nachdem ich irgendwo gelesen habe, Jumpscare the Movie, dachte ich, alles klar, ey, geschenkt.
Das hätte mich schon stark gewundert, dass du den freiwillig anguckst. Aber gut, vielleicht aufgrund des Hypes. Kann ja sein, dass du gesagt hast, gut, ich guck mal.
Jetzt muss ich wissen, was die da alle haben.
Ja, in der Richtung.
Ja, nee, der juckt mich so überhaupt nicht.
Alright.
Nee, ich habe mir stattdessen einen Film angeguckt, der tatsächlich eher so in die andere Richtung geht, wenn es um Hype geht. Also der wird stellenweise echt hart verrissen. Aber das klang für mich echt interessant. Mhm. Deswegen habe ich mir See How They Run angeguckt.
Ah.
Von Tom George. Mhm. Und das fand ich dann ziemlich cool, dass der von Tom George ist. Den hatte ich hier neulich, weil ich über eine BBC-Serie gesprochen habe. This Country.
Und
die ist komplett von ihm.
Ich erinnere mich.
Hier tauchen tatsächlich auch ein paar Leute aus This Country auf.
Okay.
Das fand ich dann irgendwie sehr sympathisch. Also scheint ein loyaler Kerl zu sein, der Tom George. Geschrieben hat das Mark Chappell. Der hat ausschließlich, so was ich so gefunden habe in seiner Filmografie, hat der ausschließlich Sachen fürs Fernsehen in England geschrieben. 15 Credits, also jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel. Aber dann haben die hier einen Film gemacht, der dann doch ein relativ großes Budget hat und ein ziemlich ordentliches Line-Up, wie ich finde. Mhm. 40 Millionen hat das Ding gekostet. Und es ist eine Art Whodunit.
Also wir haben ja den Trailer schon zusammen gesehen und der wirkt ein bisschen altmodisch. Also er wirkt, nur jetzt um meinen ersten Eindruck zu schildern, er wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen, so die Art, wie der Film inszeniert ist. Ich hatte so ein bisschen Clouseau Anleihen, ohne jetzt natürlich Peter Sellers, aber so allgemein so dieser Wortwitz und diese Wortgefechte, die man dann im Trailer gesehen hat, da dachte ich so.
Ja, aber findest du nicht, dass jetzt das Genre ja schon auch in den letzten paar Jahren so eine Art Revival erlebt hat mit Knives Out und auch den hier Mord im Orient Express und sowas. Ja. Das ist ja schon auch irgendwie ein Genre, was so ein bisschen wiederkommt.
Durchaus.
Jetzt hat das hier aber so was Selbstironisches, was ganz cool ist. Also dieses Whodunit-Ding, das wird öfter thematisiert. Und witzigerweise gibt es auch von einer Figur, die hier über am Anfang als Off-Erzähler fungiert, kriegst du auch den Satz geboten, so Whodunit, wenn du you know one, you know them all. Mhm. So nach Motto ist immer das Gleiche. Und damit spielt der Film ziemlich und das finde ich wiederum ganz cool. Aber ja, also genremäßig steht hier Comedy und Mystery drauf. Deswegen, der hat insgesamt eine wahnsinnig leichte Tonalität. Was ich aber mag, so, das ist echt ganz cool. Wir befinden uns in London im West End in den 50ern. Und da läuft das Theaterstück Mousetrap, was ja von Agatha Christie ist und sehr erfolgreich ist, war, also schon damals, aber das tatsächlich auch bis heute, ich glaube, das hält einen Rekord, ich habe mir irgendwas aufgeschrieben. Das ging am 6. Oktober 1952 los und läuft bis heute. Und zwar ununterbrochen, ne? Im West End. Also. Das ist richtig krass. Also die längste Unterbrechung, die die hatten, war jetzt zu Pandemiezeiten, da haben die 14 Monate dicht gehabt. Mhm. Ansonsten läuft das seit den 50ern.
Das ist ja krass.
Ja, ist schon witzig, zumal hier das Ende dieses Runs des Stücks auch eine Rolle spielt im Film. Da komme ich gleich drauf. Mhm. Weil das, wie gesagt, hat bis heute nicht stattgefunden, dass das Ding zu Ende ist. Also, jetzt geht es darum, dass dieses Theaterstück eben seit kurzem läuft und erfolgreich ist und es gibt Pläne für eine Verfilmung. Hm. Die Amis sind da drauf angesprungen, haben gesagt, alles klar, das ist sehr erfolgreich, scheint ein guter Stoff zu sein, das verfilmen wir. Jetzt ist die Verfilmung oder das Erstellen des Drehbuchs für die Verfilmung ist auch schon in Arbeit. Parallel läuft das Stück halt weiter. Mhm. Jetzt wird plötzlich der Regisseur, der das Stück verfilmen soll, der wird auf einer Feier, die feiern nämlich gerade die 100. Aufführung, und auf dieser Feier wird er umgebracht. Und wird im, wir sehen im Keller, wie er umgebracht wird, und dann wird er anschließend auf der Bühne drapiert. Wird da so im Set aufs Sofa gesetzt. So, und dann wird er gefunden und es gibt natürlich eine Riesenaufregung und die Polizei wird dazugeholt. Jetzt wird das am Anfang aus einer POV erzählt, mit eben der Off-Erzähler ist die Figur, die wir sehen. Leo Kopernik wird von Adrian Brody gespielt. Und der erzählt uns eben am Anfang ein bisschen was über Whodunits und wie er da hingekommen ist als Regisseur, der dieses Ding verfilmen soll. Mhm. Und wie er dann im Keller gelandet ist, der hat sich nämlich mit den beiden Hauptdarstellern angelegt, also primär mit ihm von dem Theaterstück. Die waren sich irgendwie nicht grün und er will halt unbedingt seine Frau, mit der er auch auf der Bühne spielt, wollte der Regisseur unbedingt für den Film auch besetzen, gräbt die halt so ein bisschen an, das findet natürlich der Mann nicht cool und dann kommt es zur Auseinandersetzung, die prügeln sich. Er landet in der Torte und dann noch irgendwie auf dem Tisch mit dem restlichen Essen, ist halt komplett vollgeschmiert, will in den Keller gehen, um sich da im Kostümfundus was anderes anzuziehen, zu besorgen. Und da unten wird er dann umgebracht. Mhm. Und natürlich ist das wie bei solchen Filmen, du siehst halt eine dunkle Gestalt, aber kannst natürlich nicht erkennen, wer das ist, wer ihn da gerade umbringt. Und so geht es dann drum, rauszufinden, wer das war.
Kann man ja nicht gut raten, wenn man den sehen würde.
Ja, eben. Ja, und als dann die Leiche gefunden wird und eben die Polizei benachrichtigt wird, ist die erste, die am Tatort erscheint, die Figur von Saoirse Ronan. Die spielte nämlich Constable Stalker und macht das halt konsequent auf Irisch oder mit ihrem irischen Dialekt. Das ist ganz nett. Und die bewacht dann das Gebäude, kriegt halt gesagt, du darfst hier niemanden reinlassen und es regnet draußen tierisch. Und dann kommt eben auch der Inspektor angefahren. Inspektor Stoppard wird von Sam Rockwell gespielt. Mhm. Und den will sie dann erstmal nicht reinlassen und so weiter, weil sie halt total gewissenhaft ist und ihr ja gesagt wurde, sie darf niemanden reinlassen. Jetzt ist er aber halt derjenige, der sich dem Fall annehmen soll. Und dann natürlich lässt sie ihn dann rein und das hast du ja auch schon im Trailer gesehen, die Interaktion zwischen den beiden, halt auch diese krass unterschiedlichen Typen, die sind, weil sie halt so wahnsinnig energisch und Bock auf diesen Job und auf diesen Fall hat und halt total irgendwie auch Feuer und Flamme ist, weil es jetzt hier um Schauspieler geht und sie geht halt selber total gerne ins Kino und ins Theater und ist da halt eben wahnsinnig bei der Sache, während er halt so das komplette Gegenteil ist. Der trinkt halt ganz gerne mal ein, hat den Job irgendwie eh satt und so, er findet das alles wenig aufregend und ist nur wirklich nicht mit wahnsinnig großer Motivation am Start. Mhm. Jetzt wird auch noch erzählt, dass es halt keine anderen Polizisten gibt aktuell, die sich diesem Fall annehmen können, weil es so einen Serienmörder gibt, der gerade in einem anderen Haus eine Menge Leute umgebracht hat und deswegen ist eigentlich die komplette Polizei darauf fixiert, diesen Killer zu fangen. Und jetzt kommt da noch ein anderer Killer dazu, eben da im Theater. Jetzt geht es natürlich darum, den zu finden.
Keine Episode ohne Martin Zorn.
Ja, das auch. Alright. So viel mal zur Handlung. Und es ist witzig, dass du sagst, du hast beim Trailer so ein bisschen Clouseau-Vibes gehabt, weil ich habe mir so ein Interview angeguckt mit Sam Rockwell und da beschreibt er, dass er sich am Anfang halt echt schwer getan hat, so dass der wochenlang Probleme hatte, für sich diese Figur zu finden und seine ultimative Inspiration ankam, als er sich Shot in the Dark angeguckt hat.
Ah ja.
Wo Clouseau eine Rolle spielt, dann hat er sich gedacht, okay, ich mache so ein bisschen die kompetente Version von einem Clouseau. Oder das ist halt so, war seine Inspiration. Und ja, jetzt, wo ich das dann gehört habe in einem Interview nach dem Film wohlgemerkt, dachte ich schon so, okay, ja, hat was.
Der Mustache ist ja auch da, glaube ich, oder?
Ja, das sowieso, ja. Siehst du. Ja, aber er war nicht die erste Wahl ursprünglich, weil das Projekt war schon mal geplant 2016. Und dann kam aber die Übernahme von den Fox Studios durch Disney. Mhm. Und dann hat das alles eine Weile gedauert. Damals sollten es Hugh Grant und Keira Knightley sein, in der Kombi.
Okay.
Ja, und wie gesagt, 2020, als das überhaupt erst wieder aufgenommen wurde, das Projekt, waren die dann raus. Und so wurden es Sam Rockwell und Saoirse Ronan. In anderen Rollen haben wir noch Harris Dickinson, der spielt hier Richard Attenborough, der übrigens wirklich damals in den 50ern Mousetrap gespielt hat.
Oh ja.
Deswegen, also es hat ansatzweise auch einen realen Bezug. Vielleicht ähnlich wie bei Amsterdam.
Habe ich auch gerade gedacht, ja.
Und dann haben wir noch Ruth Wilson. Die kennst du ja aus
The Affair
und Luther und sowas. Hm. David Oyelowo. Oyelowo heißt der Herr.
Text change immer so.
Ja, der Herr aus Selma. Angus Wright hatte ich ja neulich auch schon mal, jetzt hier wieder. Und dann auch wichtig eben, ich habe ja gesagt, ein paar Leute aus This Country, eine relativ wichtige Figur spielt hier Charlie Cooper. Mhm. Das war Curtin bei This Country, hier eine der Hauptfiguren.
Nicht der einzige Curtin, über den wir heute reden.
Oha. Ja, und der den Priester gespielt hat bei This Country, der spielt dann hier einen Butler, ist auch ganz nett. Also es gibt eh ziemlich viele so Hinweise, Referenzen auf generell das Genre, auf ein paar andere Werke. Und was abgefahrenste ist, Alter, der Film fühlt sich an, wie wenn Wes Anderson und Martin Donner ein Kind gezeugt hätten. Das ist dieser Film.
Martin Donner, okay.
Ja, es hat voll was von diesem englischen Ding. Also zumal, es ist nicht so, dass sie dann dem Moment, wo der Inspektor in dem Theater auftaucht, als würde es dann im Theater bleiben, so nach dem Motto, einer der hier Anwesenden muss es gewesen sein, sondern da vergehen auch Tage und fast schon so eine Art Running Gag oder was halt ein sehr nettes Element in dem Film ist, ist, dass Sam Rockwell und Saoirse Ronan sind dann die ganze Zeit in so einem kleinen blauen Auto unterwegs und fahren halt von A nach B, um dann da die nächsten Leute zu befragen. Und die Karre an sich ist halt auch schon so herrlich. Also deswegen, es hat ziemlich einen Wes Anderson-Touch in solchen Momenten.
Mhm. Und verschroben.
Ja, ja, total. Mhm. Und es ist aber nett. Also wie gesagt, es sind echt ein paar weirde Charaktere, die aber echt cool sind. Und jetzt die Auflösung ist eher dünn. Mhm. So, also jetzt mal gemessen daran, dass das halt ein Whodunit ist, ist die eigentliche Auflösung so ein bisschen, na, okay, gut.
Bisschen lame, ja.
Ja, aber das tut, finde ich, dem Ganzen keinen großen Abbruch. Also klar hätte man da noch einen draufsetzen können, ne, wenn du halt eine entsprechend spektakuläre Auflösung hast, aber ich finde, das ist bis dahin echt sehr dynamisch und macht Spaß.
Mhm.
Ich mochte das sehr. Ja, und war dann echt so ein bisschen überrascht, dass das zahlenmäßig dann doch eher nicht so gut aussieht. Naja. Und dann habe ich gelesen, dass es von Mousetrap gibt es tatsächlich bisher keine englische Verfilmung. Mhm. Weil, habe ich ja erzählt, am gewissen Punkt ist der Deal, den die machen, die Produzenten mit den Autoren des Stücks, beziehungsweise die, die halt die Rechte davon verwalten, was eben hier die Figur von Ruth Wilson ist, die quasi die Rechte von dem, was Agatha Christie da geschrieben hat, für die Bühnenproduktion, die verwaltet sie. Und deswegen ist sie halt auch mitentscheidend bei den Verhandlungen für die Verfilmung. Und da lässt sie eben, da erwähnen die dann bei der Unterzeichnung des Vertrags, sieht er noch so, der Produzent, sieht dann noch so eine Stelle, wo er sagt, Moment mal, hier steht, dass das frühestens 6 Monate nach der letzten Vorstellung verfilmt werden darf. Mhm. Und sie dann noch so, ja, hallo, hey, das ist ein Whodunit. Dem Moment, wo sich rumgesprochen hat, wer es war, gehen die Zahlen runter und dann guckt sich das niemand mehr an, so stresst sich man nicht, alles fein. Was eben jetzt schon irgendwo witzig ist im Hinblick darauf, dass das halt heute noch läuft.
Bisschen Meta, ja.
Ja. Aber das ist deswegen eben ein Thema und es gibt tatsächlich immer noch keine englischsprachige Verfilmung, laut IMDb. Mhm. Es gibt aber eine russische und eine Bengali-Version.
Okay.
Von Mousetrap. Ja. Na, ist abgefahren mit diesen Rechten. Ja, so viel zu See How They Run. Mhm. Das war's auch schon wieder. Du bist immer noch nicht sonderlich intrigued, oder?
Naja, das ist so ein Film, den wollte ich mir jetzt nicht im Kino angucken. Mhm. Also ich fand's nett, das ist definitiv ein Film, den ich mir auf die Wunschliste irgendwann mal packen würde oder den ich, wenn ich den im Stream finde oder irgendwie auf die Videobuster-Liste setze, dann ist das ein guter Kandidat dafür, aber da war jetzt meine Prio nicht ganz oben, was den Kino-Release angeht, aber an sich klar, ich mag die Schauspieler und...
Ja, es sind also aus meiner Perspektive eine Menge Leute dabei, die ich mag. Mhm. Ich meine, Harris Dickinson haben wir ja gerade erst in Triangle of Sadness gesehen.
Wen hat er da gespielt?
Na, das männliche Model.
Ach so, der war das. Okay, ja. Alles klar, ich habe mir den Namen nicht mal gemerkt. Der spielt damit, okay.
Genau, er spielt hier eben den Schauspieler, den Star des Stücks, der eben den jungen Richard Attenborough.
Okay. Abgefahren. Ja, Sam Rockwell sowieso gut.
Ja, Saoirse Ronan auch.
Gut, ne? Ja, die Ed Sheeran-Episode, ja. Weil Saoirse Ronan war ja das Galway Girl in Ed Sheerans Video.
Im Ernst?
Ja, die hat ja dann. Sie spielt ja praktisch das Zentrum von dem Video. Ed Sheeran ist ja gar nicht zu sehen, sondern du siehst sie halt so durch die Pubs ziehen und dann mit irgendwelchen Leuten tanzen und Pints trinken und so. Und sie ist das Galway Girl von ihm.
Okay. Mensch.
Ja. Wahnsinn.
Ja, das war wirklich nicht beabsichtigt. Okay.
Mal gucken, wie wir die Ed Sheeran-Referenz beim letzten Film hinkriegen.
Könnte schwierig werden.
Ja.
Okay. Okay, jetzt mal die Zahlen. 6,6 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei glatten 60. 6,5 von der Kritik auf Rotten Tomatoes, 3,7 vom Publikum, Letterboxd, verhaltene 3,3.
Ja gut, ist kein Geheimnis. Das wäre jetzt wieder so ein typischer Lead-Tipp, wenn er sagen würde, ich bin besser als die Zahlen. Das ist offensichtlich. Aber ich schwanke zwischen einer pessimistischen und optimistischen Variante und entscheide mich mal diesmal für die pessimistische Variante und sage eine 7,5.
Es ist eine 8.
Ist noch 8 geworden.
Ja. Okay. Da bist du hingeschwankt, ja?
Da bin ich hingeschwankt. Diesmal, naja, so ähnlich wie du vorhin bei der 50-50-Variante falsch entschieden.
Tja.
Aber cool, freut mich.
Ja, ich mochte den.
Alright.
Siehst du, und selbst bei so einem Film würde ich noch das Prädikat nett irgendwie drunter schreiben.
Bei einem 8-Punkte-Film. Nett, Alter. Du merkst es selbst, oder?
Nein, weil es da eher um die Tonalität geht auch, weißt du?
Ja, aber du hast halt auch schon 4,5-Punkte-Filme, die du sagst so, ich würde das als nett bezeichnen. Und jetzt sagt er bei 8 Punkten, das ist das gleiche Attribut.
Ja, nett hat eine große Bandbreite.
Sehr offensichtlich, dass das eine große Bandbreite bei dir hat.
Mhm.
Okay, mein nächster Film ist definitiv auch nett. Meine Bandbreite geht nämlich bei nett noch weiter. Die fängt bei 2 an und endet bei 10.
Okay.
Dazwischen liegt die Wahrheit, was das Punkteraten angeht. Ich habe mir den 2015 für den Auslands-Oscar eingereichten Film für Brasilien angeguckt.
Okay. The very worst thing you can do right now.
is for me.
Ich sag's dir, das jetzt langweilig wird.
Was soll das? Warum soll das langweilig werden? Warum, was sind das für Vorteile? Nur weil der Film aus Brasilien kommt, muss er langweilig sein?
Das habe ich nicht gesagt.
Das hast du nicht gesagt, okay.
Nee.
Der Sommer mit Mama heißt der Film. Que horas è la volta?
Ja, überrasch mich. Komm, ey, verkauf mir das Ding. Ich bin sehr gespannt.
Ich verkaufe dir den gerne, weil das ist ein guter.
Ah ja?
Ja. Mhm. Der Film heißt bei Letterboxd, oder zumindest findet ihr ihn bei Letterboxd, oder international wird er vermarktet als The Second Mother. Und das Regie und das Drehbuch stammt von einer jungen Dame namens Anna Mouillard. Von der stammt auch der Film Smoke Gets in Your Eyes, falls der eine oder andere die gesehen hat, aber hat noch nicht allzu viele krasse Hits gemacht. In der Hauptrolle haben wir Regina Cassé, und die ist in Brasilien tatsächlich eine krasse Schauspielgröße. Also die hat einfach mal 19 Filmpreise im Regal zu stehen und ist da richtig, richtig groß, international, wahrscheinlich jetzt nicht so der Megabegriff.
Alter, 19?
Ja, ja, die ist schon.
Wow.
Die ist dann eine richtige Hausnummer.
Wie alt ist sie?
Oh, wie alt wird die sein? Also hier im Film ist die also auf jeden Fall älter.
Wie lange macht ihr das schon? Darum geht's ja.
Gut, ich kann ja mal gucken, weil ich habe ja hier IMDb gerade aufgerufen. Da steht ja auch das Geburtsjahr der Dame. Die ist 54 geboren.
54 geboren?
Ja.
Okay.
Also schon eine Weile im Geschäft. Ist schon Wahnsinn, weil wenn du sie hier in ihrer Rolle siehst, und da habe ich mir bei den Making-ofs habe ich natürlich Interviews von ihr gesehen. Hm. Wie krass sie bei den Interviews natürlich, sieht sie viel jünger aus und weißt du, und ist natürlich, sieht ganz anders aus, hat halt ein Kleid, ist gestylt und so, und gegen ihre Rolle, die sie hier halt spielt. Und ist schon extrem witzig, wie sich das unterscheidet. Also da sieht ja, sie sieht wirklich 20 Jahre jünger aus, ist schon witzig.
Dann gehe ich mal davon aus, dass das eine der Filmpreise war, die sie in Brasilien bekommen hat.
Auch das, aber auch für andere Filme. Hat definitiv für andere Filme auch schon abgeräumt. Also ist so eine Charakterdarstellerin in Brasilien, die man da durchaus kennt. Und die spielt hier Val. Und Val ist seit 13 Jahren Haushälterin auf einem feinen Anwesen eines Ehepaars, die noch einen Teenager-Sohn haben. Mhm. Und ein Golden Retriever. Und die hat Tag ein, Tag aus halt die gleichen Abläufe. Die serviert halt Essen, holt halt irgendwie die Getränke, wenn einer irgendwie ein Glas Wasser will von denen, die macht halt sauber in dem Haus. Ab und an ist noch eine Kollegin irgendwie zu Gast, die ihr hilft irgendwie beim Saubermachen, beim Staubsaugen. Und die hat eine super Bindung zu dem etwas zu viel kiffenden Teenager-Sohn des Anwesens. Mhm. Der hat nämlich gerade Ärger, weil seine Eltern ihn mit einem Joint erwischt haben und dann gibt es riesen Diskussionen, wie oft er da kifft, wie oft er raucht. Und sie nimmt ihn halt immer so ein bisschen in Schutz und hat fast schon eine mütterliche Beziehung zu ihm. Also der ist dann auch so, dass er nachts so irgendwie sich teilweise zu ihr ins Bett legt und dass sie zusammen dann irgendwie in einem Bett in ihrem Haushälterzimmer da schlafen und so.
Okay.
Also schon so fast wie eine Mutter-Sohn-Beziehung. Also er hat eine bessere Bindung zu der Haushälterin als zu seiner eigenen leiblichen Mutter.
Also ich habe als Teenager nicht mehr im Bett meiner Mutter gepennt.
Also es wirkt jetzt nicht creepy auf jeden Fall in diesem Film, sondern
freundschaftlich.
Ja, freundschaftlich halt, okay. Ja, genau. Jeder hat ja auch verschiedene Beziehungen zu der Mutter. Ich sage, es gibt bestimmt Teenager-Söhne, die im Bett ihrer Mutter schlafen und sich dabei nichts denken. Also es ist jetzt auch immer eine Frage, wie man aufgewachsen ist. Mhm. Ich gehöre jetzt auch nicht dazu, die mit seiner Mutter mit 18 noch in einem Bett geschlafen haben. Es gibt bestimmt andere, da wirkt das ist vielleicht normal.
Meinst du? Okay.
Well, I'm out, but have fun.
Okay. Val hat aber auch eine leibliche Tochter. Und die will jetzt nach Sao Paulo kommen und will Architektur studieren. An einer sehr renommierten Uni, wo es sehr schwer ist, hier reinzukommen. Und die letzten 10 Jahre, weil am Anfang war es so, da hat sie noch versucht, irgendwie Mutter sein und diesen Haushälterin-Job und einen Hut zu bringen. Das hat nicht geklappt. Mhm. Und dann hat die Tochter halt bei ihrem leiblichen Vater gewohnt, der auch in der Zwischenzeit eine neue Partnerin hatte.
Okay.
Und Val hat praktisch dann immer Geld hingeschickt, um die Tochter zu unterstützen, um zu supporten, hat die aber jetzt seit 10 Jahren nicht gesehen.
Ach so, okay.
Und jetzt hat sich die Tochter natürlich angekündigt, weil wir sind in Sao Paulo und in Sao Paulo ist diese besagte Uni, wo sie halt Architektur studieren will und wo sie halt die Prüfung machen will. Und klärt dann mit der Familie, wo sie halt die Bedienstete ist, auf diesen Anwesen klärt dann mit dem ab, ob die für diese Übergangsphase, bis sie ein Zimmer, bis sie eine Wohnung findet, ob die Tochter vielleicht bei ihrem Zimmer schlafen kann.
Ah, okay.
Und die Eltern haben da nichts dagegen. Also sie sagen, ja, ist fein für uns. Und solange das dir deinen Job nicht irgendwie einschränkt, kannst du das gerne machen.
Findet der Sohn ja wahrscheinlich auch gut.
Weiß ich nicht, weil die in seinem Alter ist, oder?
Ja.
Der hat da, glaube ich, noch keine Meinung zu. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, ja.
Okay.
Und dann kommt das Mädchen, also die wird erstmal abgeholt am Flughafen und sie wundert sich schon mal übel, dass die Mutter ihre Arbeitgeber ihr vorstellen will. Und die sagt so, ja, können wir morgen machen? Die so, nee, heute Abend und so weiter machen wir das. Ich bin jetzt schon auf dem Weg dahin und so. Dann meint sie so, wie, wir fahren jetzt hier direkt vom Flughafen, ich habe hier noch meine Klamotten an hier von der Reise und so. Fahren wir direkt irgendwie zu den Auftraggebern, warum das denn? Und dann kommt erst raus, dass sie keine eigene Wohnung hat, sondern dass sie dann nur ihr Dienstmädchenzimmer hat, wo sie praktisch schläft. So, das wusste die Tochter alles
nicht. Ach so.
Und die denkt so, wie, du schläfst da, wo du arbeitest und so. Und das ist für sie natürlich eine komplett neue Welt.
Mhm.
Und dann kommt sie auf das Anwesen der Familie. Und was natürlich keiner ahnt, ist, dass durch diesen Übergang, dadurch, dass dieses Mädchen jetzt da reinkommt, wird halt komplett irgendwie dieses strukturierte Nicken von der Haushälterin und das Dienen und diese gesellschaftlichen Beziehungen untereinander komplett ordentlich durcheinander gewürfelt. Weil sie ist halt sehr selbstbewusst. Die ist halt im Teenageralter und die sagt halt, was sie denkt. Und am ersten Abend sitzen zum Beispiel so die Eltern und der Sohn sitzen am Tisch.
Mhm.
Und die sagen halt, ja, deine Tochter ist die schon da? Ja, na, hol die doch mal her. Wir lernen die dann gerne mal kennen.
Okay.
Wir wollen die mal kennenlernen. So, dann holt die Mutter ihre Tochter von hinten hervor und machen mit ihr so eine kleine Führung durchs Haus. Und dann merkst du schon so ein bisschen, wie die tickt. Weil die steht dann vor dem Bücherregal, guckt sich dann alles an, analysiert alles und sagt so, das Buch, das wollte ich immer mal lesen. Ich habe das nirgends besorgt gekriegt, aber das ist ein tolles Buch, habe ich gehört, so das wollte ich immer mal sehen.
Mhm.
Und der Vater guckt dann so die Mutter und sagt so, ja, leih dir das doch aus, dann kannst du es dir durchlesen. So, dann nimm doch das Buch aus dem Regal und so weiter und dann leih es dir.
Mhm.
Und das ist schon der Moment, wo die Mutter sagt, um Gottes Willen, so, weißt du, hin und her hier, unsere, weißt du, das sind so die Leute, für die ich arbeite und so weiter, und du leihst dir irgendwelche Bücher von denen aus, was ist denn los mit dem Mädchen, so. Also da ist sie natürlich schon so, weil sie ist diejenige, die halt immer nickt und immer so serviert. Da wird halt vorher gezeigt, das ist halt so diese unsichtbare Person, die auf Partys, wenn die halt so eine High-Society-Party machen, da sitzen irgendwelche unbekannten Leute, geht die mit ihrem Tablett durch und serviert, und niemand sagt doch nur Danke, sondern nehmen sich dann ihr Zeug vom Tablett, sie ist halt so die komplett unsichtbare Dienerin, so, weißt du,
okay.
Und sie macht da so ihr Ding. Und das hört dann nicht auf. Also das ist dann so, dass dann kommen die in so ein Gästezimmer und sie sagt, was ist denn hier? Und dann sagen die Eltern halt so, ja, das ist Gästezimmer. Dann kann ich das sehen, ja. Und dann machen die so die Tür auf. Und die hat sich vorher das Zimmer von der Mutter angeguckt, wo sie extra eine Matratze gekauft hat. Die hat gerade so reinpasst neben ihr Bett und sie soll auf dieser Matratze schlafen. Und das ist halt voll das kleine Loch.
Mhm.
Und die sagt halt, wie? Und dieses tolle Zimmer und so weiter steht leer. Hier steht praktisch keiner drin oder was. Also so zieht ihr das auf.
Okay.
Und dann sagen die Eltern so, na, ja, solange wir hier keine Gäste haben, kannst du ja gerne hier schlafen. So, wir hatten da kein Thema mit. So. Und schon quartiert sich die Tochter in dem Gästezimmer ein. Frecherweise.
Oh,
und hier ist natürlich die Mutter auch wieder so, um Gottes Willen, jetzt schläft die im Gästezimmer. So, weißt du, wo normalerweise die Gäste von den Eltern kommen. So. Weil es ging ja darum, dass sie eigentlich so unsichtbar wie möglich bleibt.
Mhm.
Geht aber nicht, wenn du eine selbstbewusste Tochter hast. Und es gibt auch einen Moment, wo sie sich dann mit dem Sohn unterhält. Und sagt so, und, was sagst du zu meiner Tochter? Und dann sagt er so, ja, sie ist halt sehr selbstsicher.
Mhm.
Das ist halt so sein Fazit. Und damit hat er halt recht, weil sie halt freischnauze so die Leute manipuliert, aber auch sagt, was ihr so auf der Seele brennt, so, weißt du? Sie unterhält sich halt mit der Mutter und die Mutter sagt so, ja, wie benimmst du dich denn so? Du hältst dich hier für was Besseres und bla, und ich bin seit Ewigkeiten in dieser Familie. Und die Tochter sagt halt, ich halte mich nicht für was Besseres. Aber ich halte mich auch nicht für was Schlechteres.
Hm.
So, warum sind die besser als ich? So, weißt du? Das ist so.
Aber inwiefern manipuliert die Tochter die Leute?
Naja, indem sie zum Beispiel dieses Zimmer da, weil der Plan war ja, dass sie in dem Zimmer von der Mutter schläft. Und jetzt hat sie auf einmal, jetzt hat sie im Gästezimmer einquartiert. Sie nimmt sich das Buch einfach aus dem Regal, was sie lesen will, weißt du? Und das sind so alles Momente, wo die Mutter sagt, um Gottes Willen, wie kannst du das machen? Das sind so alles so Kleinigkeiten, die sich dann anhäufen.
Okay.
Sie sagt zum Beispiel zu der Frau des Hauses, also zu der Mutter von dem Sohn, sagt sie Frau Barbara.
Mhm.
Und die Tochter sagt dann nicht Frau Barbara, sie sagt Barbara.
Ach so.
Und das sind so Momente, wo sie sofort sagt und sagt so, das ist Frau Barbara für dich und nicht einfach Barbara. Das ist keine Freundin, das ist keine Schulkameradin von dir.
Ja.
Sie so, ach warum denn, die ist doch ein Mensch wie jeder andere. Und ja, bringt halt die Mutter total auf die Palme, weil die seit 13 Jahren nämlich nickt und alles macht, was die wollen. Und wenn die ein Glas Wasser haben wollen, dann geht die hin und bringt ein Glas Wasser, das ist die Haushälterin.
Mhm. Na gut, aber so ein Job, ne?
Das ist ihr Job, richtig. Ja. Aber die Teenager-Tochter bringt dann so ein bisschen das Gefüge durcheinander.
Mhm, klar.
Und die kommt halt in die Küche rein und die Mutter hat zum ersten Mal, seitdem die da überhaupt arbeitet, hat sie verschlafen. Und sie kommt in die Küche rein und die Tochter sitzt an diesem Tisch und wer ihr was zu essen zubereitet hat, war die Frau des Hauses, diese besagte Barbara.
Oh nein.
Erstens mal geht schon mal gar nicht, dass sie in diesem einen kleinen Tisch sitzt, in der Küche, da hat sie schon mal Anschluss gekriegt von ihrer Mutter.
Mhm.
Und sie sagt, ja, wo soll ich denn sitzen? Hier ist ja nichts anderes, hier ist ja nur dieser Tisch. Sie sagt, ja, aber hier sitzen halt die Eltern, hier sitzen halt die Leute von dem Haus und nicht du, so, weißt du, du bist hier meine Tochter, du hast hier nichts zu sagen.
Ja.
Und dann sitzt sie da und wird und kriegt irgendwie Brötchen geschmiert von der von Barbara, weißt du, von der Mutter.
Ja.
Und also ihr rutscht halt so das Herz in die Hose in diesem Moment, weil sie halt so denkt, so Alter, Mädchen, was machst du hier so, weißt du, was machst du hier gerade, du spielst gerade mit meinem Leben und meinem Job so, weißt du, alles, was ich mir hier 13 Jahre aufgebaut habe, trittst du gerade mit Füßen, du kannst dich nicht einfach am Tisch sitzen und dich servieren lassen von der Herrin des Hauses und so. Mhm. Und ist schon geil, weil das Ganze ist sommerlich leicht, das spielt alles im Sommer, die haben natürlich einen riesen Pool und so mit allem drum und dran, das ist manchmal witzig, manchmal ist es auch richtig unangenehm.
Mhm.
Und es ist insgesamt gut beobachtet. Weil es geht wirklich darum, wie sich diese Dynamik in dieser Familie mit der Haushälterin, die halt total eingespielt war, wie sich das verändert, als diese junge, selbstbewusste Architekturstudentin plötzlich dazustößt.
Mhm.
Und wie dieses ganze Gefüge dann plötzlich kippt.
An welchem Punkt im Film kommt die Tochter in das Haus?
Nach 5 Stunden, 20 Minuten.
Ach, so schnell geht das.
Ja. Okay. Es wird halt gezeigt, wie sie hat Ewigkeiten als Haushälterin da arbeitet, wie selbstverständlich so bestimmte Sachen sind, wo du denkst, Alter, okay, ist auch ein Scheißjob. Mhm. Weißt du, der Mann ruft halt nach einem Glas Wasser und sie muss dann irgendwie ein Glas Wasser holen und ihm dann bringen, so, weißt du, und dann gleich wieder raus aus dem Zimmer.
Mhm.
Dann wird diese Party kurz gezeigt, wo sie halt irgendwie diese Canapés serviert und niemand auch nur irgendwie sie eines Blickes würdigt, sondern einfach nur so blind irgendwie diese Canapés nimmt und nicht mal Danke sagt.
Mhm.
Also da wird halt gezeigt, wie sie so dieser unsichtbare gute Geist des Hauses ist.
Ja.
Und wie sie halt ihren Job macht und wie sie halt immer darauf achtet, nicht anzuecken oder nichts irgendwo, nicht in deren Bereich einzudringen.
Hm.
Was dann spätestens passiert ist, wenn die Tochter dazukommt und schon bei der Führung sich Bücher ausleiht und sich im Gästezimmer einquartiert. Weißt du?
Okay. Und ich nehme an, das geht noch sehr viel weiter dann.
Das geht noch sehr viel weiter, richtig. Ja. Und das sind so diese kleinen Momente, die dieser Film beobachtet. Aber dieses sehr viel weiter, was ich halt gut an dem Film finde, es ist halt nicht das große Drama, was hier aufgemacht wird.
Mhm.
Das heißt, du hast jetzt zwar so ein kleines Arthouse-Drama, aber hier passiert jetzt nichts Überdramatisches, dass jetzt einer stirbt oder so, weißt du, oder ist jetzt irgendwas am Ende, dass das jetzt so ein Riesen-Climax ist, wo du sagst, okay, hier wird es nochmal richtig dramatisch.
Mhm.
Sondern es sind so diese kleinen Beobachtungen, die halt dieses Gefüge hier so ein bisschen auf die Probe stellen und das ist gut beobachtet und das ist ein echt guter Film. Also insofern hoffe ich, dass ich dir ein bisschen schmackhaft gemacht habe, weil das ist ein interessanter Film und der halt wirklich nicht dieses dramatische Fass aufmacht, was ich halt geil finde, dass der jetzt nicht plötzlich irgendein Thema aufmacht, wo du sagst, das wird jetzt riesig groß, sondern es ist einfach gut beobachtet, das Beziehungsgeflecht zwischen diesen Charakteren.
Okay.
Also ich will jetzt nicht foreshadowen, ich will jetzt auch nicht nichts verraten, aber das, was du wahrscheinlich gesagt hast, wo du denkst wahrscheinlich, dass du bestimmte Dinge voraussagst, es läuft nichts zwischen ihr und dem Sohn.
Ach so, nee, darauf wollte
als
ich
Beispiel
nicht.
Jetzt.
Ja, ja, okay.
Weil jeder andere Film hätte daraus wahrscheinlich eine Liebesgeschichte gespinnt, weil natürlich einer in dem gleichen Alter plötzlich in das Haus kommt
bietet sich
und
an.
Der Sohn ist Single, aber mehr als ein Joint rauchen im Pool, unter den Pool geschubst werden, was natürlich auch von der Mutter dann mit Argwohn beobachtet wird, weil niemand darf in den Pool als Bedienstete.
Mhm.
Und die Tochter, und sie macht eine Ansage, dass die Tochter nicht in den Pool springt, wird aber von Sohn dann reingeschmissen. Und dann stehen die Eltern auf dem Balkon und die Haushälterin guckt und sagt so, nee, das ist nicht, da sagt so, ist da noch jemand im Pool? Ist das ihre Tochter? Ist das die und die? Und die Mutter sagt, nee, auf keinen Fall. Ich habe ihr angesagt, dass sie nicht in den Pool geht. Und dann gehen die auf den Balkon und die tobt halt im Pool rum, weil der Sohn der Familie sie gerade reingeworfen hat, so, weißt du, mit einem Kumpel.
Ja, okay.
Also das sind so alles Momente, die sorgen natürlich für den einen oder anderen, die Geduld von der Hausherrin von Barbara wird schon strapaziert im Laufe des Films. Die ist dann, die ist dann nicht mehr so erfreut wie am Anfang über den Besuch.
Okay.
Die macht dann schon gewisse Ansagen. Und das ist ein cooler, interessanter Film. Ich mochte den, Der Sommer mit Mama. Vielleicht bist du jetzt ein bisschen versöhnlicher, was deine Anfangseinstellung zu dem Film anging. Also kannst du dir den ruhig angucken. Der ist in der Top 250 Narrative bei Letterboxd. Da ist der drin.
Ah ja?
Und wenn du die Zahlen anhörst.
Ach krass, nach so Meilensteinen klang das jetzt gar nicht bei dir.
Dann wirst du vielleicht aufhören. Ja, was heißt Meilenstein? Also ist jetzt wahrscheinlich nicht in meiner Liste der besten Filme aller Zeiten, aber man kann sich den gut angucken.
Mhm.
Zahlen. Ist das im Jahr 2015 übrigens, habe ich ja gesagt. Stunde 52 geht das Ganze. IMDb ist bei einer 7,7. Metascore 82.
Oha.
Da geht schon gut ab. Rotten Tomatoes bei einer 8,0.
Mhm.
4,3 vom Publikum.
Wow.
Und höret und staunet, Letterboxd 4,3 für Der Sommer mit Mama. Krasses Ding, wa?
So gut klangst du nicht. Hm. Ich sag 8.
Das ist richtig.
Wunderbar.
das eine Punktlandung ist, ist eine 8 für diesen Film. Kioras Ella Volta. Kann ich empfehlen. Mhm. Für Freunde von ruhigen Arthouse-Kino, ohne jetzt groß dieses dramatische Fach aufzumachen, dieses Fass aufzumachen, mochte ich den tatsächlich gerne.
4,3 auf Letterboxd ist echt hart.
Krasse Ansage, oder?
Ja.
Finde ich auch.
Das ist schon, damit gehört er wirklich zu den allerbesten.
Ja, ja. Was war 4,5 war doch der am besten bewertet. Das ist, glaube ich, war das, weiß nicht, Parasite?
Ja. Und ich glaube, Everything Everywhere All at Once ist auch noch recht weit oben.
Ja, ja, die sind weit oben. Das sind so wirklich die Top-Dinger.
Ja, also, eben. Ich glaube, also die waren so bei 4,4 oder 4,5.
Mehr als 4,444 hat es noch keiner gebracht. Also ja,
das ist schon echt gut. Das ist
dann bei den Zahlen natürlich mit 4,3 ist ja schon gut dabei.
Ja, wie auch unser nächster Film und letzter jetzt.
Wie auch unser nächster und letzter Film, richtig, ja. Top-Rated Movie 147 bei IMDb.
Das wusste ich tatsächlich nicht. Mhm. Ich bin allein schon jetzt eben wegen der Top 250 froh, dass ich den gesehen habe. Und ich habe es mir dann auch währenddessen so ein bisschen gedacht, dass wir den natürlich deswegen aufgetragen bekommen haben, weil das irgendwie auch so ein Meilenstein ist.
Ja.
Hatte ich aber nicht auf dem Schirm. Wie ging es dir da?
Dass das Meilenstein ist?
Ja.
Doch, das, also der taucht schon immer wieder auf den Listen auf. Der ist, glaube ich, sogar auf dieser AFI-Liste drauf, wo ja immer nur ein Film pro Jahr genannt wird. Mhm. Da ist er, glaube ich, auch stellvertretend für das Jahr 1948 sehen.
Okay, siehst du, hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja, auf der Schneider-Liste drauf, auf Greatest Movies Eberts-Liste drauf, wie gesagt, die American Film Institute-Liste, also und die Narrative, die du gerade genannt hast, also großes Ding. Mhm. Und bei dir eine Erstsichtung?
Ja.
Das ist interessant. Bei mir nicht so richtig.
Nicht so richtig?
Weißt du, wann ich den gesehen habe?
Na?
Den Film habe ich gesehen auf Klassenfahrt, auf dem Projektor.
Ach du Scheiße.
Da haben wir nämlich im Schullandheim auf Klassenfahrt haben wir nämlich so einen Kinoabend gemacht. Und dann haben die in diesem ratternden Projektor haben die dann einen Film gezeigt. Ich glaube sogar zwei. An einem Abend haben wir African Queen gesehen. Mein Lehrer scheint so Humphrey Bogart-Fan zu sein.
Ja, und John Huston-Fan offenbar.
Richtig, und John Huston-Fan. Und an einem anderen Abend haben wir den Schatz der Sierra Madre gesehen. Und dann habe ich den, was war ich damals? Keine Ahnung, 8 oder so. Oder
übrigens, African Queen wird bei See How They Run auch erwähnt.
Ah, okay.
Ja. Wird dann, also halt, weil es Film im Film ist, so einem anderen Regisseur zugeordnet, aber die Figur von Saoirse Ronan ist halt krasser Fan von African Queen und zitiert dann da auch was und so.
Ach, witzig, okay.
Ja, wo sie zitiert was, wo er noch sagt so, okay, das hat sich überhaupt nicht wie Humphrey Bogart angehört und sie so, nee, war Hepburn.
Ah ja.
Naja. Witzig, passt eigentlich ganz gut.
Ja, guter Übergang. Ja, und den habe ich dann letztes Mal wirklich bei dieser Klassenfahrt gesehen, da war ich natürlich viel zu klein für so einen Film und habe ihn auch bescheuerterweise bei Letterboxd dann rückwirkend gelockt, so totaler Blödsinn, so ohne dass ich mich irgendwie daran erinnern konnte. Mhm. Insofern haben wir jetzt nochmal die richtige Bewertung, die richtige Skrivenier.
Weißt du denn, wie du den damals fandest?
Ja, langweilig eher.
Ja, klar.
Aber ich habe den dann irgendwie so, ich habe dann so einen Mittelweg genommen, habe den dann mit 3,5 bei Letterboxd gelockt, weil ich dachte, okay, so langweilig, wie ich den damals fand, ich war einfach zu jung, war der wahrscheinlich nicht. Mhm. Komm, ich lock den mal mit 3,5. Also so aus dem Gedächtnis raus. Das ist natürlich, ist jetzt nicht wirklich ein seriöses Locken. Mhm. Aber jetzt kann ich zumindest die richtigen Punkte nachreichen. Und den Film hat sich Jens gewünscht als Auftragsfilm für den Monat November. Und er wollte halt diesen besagten Der Schatz der Sierra Madre von uns hören. The Treasure of Sierra Madre. Und über den reden wir jetzt.
Ja, aus dem Jahr 1948. Mhm. Und ein paar Oscars hat er auch noch gewonnen.
Ja, 3 Stück.
Ja, für beste Nebenrolle, Regie und Drehbuch.
Und die gingen alle in die gleiche Familie, das kann man verraten.
Ja, das ist ein schönes Ding, ey. Ja, was ich gelesen habe, das war das erste Mal, ne, dass Vater und Sohn einen Oscar bekommen haben.
Ja, weil die Nebenrolle spielt nämlich Walter Huston, der Vater von dem Regisseur John Huston. Der wiederum hat die anderen beiden Oscars kassiert für Regie und Drehbuch.
Ja.
Nur Best Picture hat er nicht bekommen. Mhm. Das war die 4. Nominierung. Ja, gehen wir in die Story rein, oder?
Ja. Willst du erzählen, was hier geht?
Mach ich. Humphrey Bogart, mein Geburtstagsbro, der spielt in diesem Film Dobbs. Und wir befinden uns im Jahr 1925, sind in einer mexikanischen Kleinstadt gestrandet und unser Hauptcharakter hat kein Geld. Der schnaut Leute um Kippen an, um Cash. Du siehst, der Typ ist völlig abgebrannt. Der würde halt einiges machen für Geld und geht halt immer zu Amerikanern, die halt einigermaßen vermögend aussehen und schnaut die halt an, so dass die dann irgendwie nach dem zweiten, dritten Mal sagen, Digga, also du hast mich jetzt schon zweimal angeschnaut, also noch ein drittes Mal gebe ich dir jetzt was und dann reicht's.
Das finde ich auch so krass, dass der nicht rafft, dass er die Leute schon mal angeschnaut hat.
Er ist halt auch so, er ist halt immer auch gut drunk auf jeden Fall, oder? Als er da unterwegs ist. Ist halt nicht so seine beste Verfassung. Dann bietet sich eine Gelegenheit, denn vielleicht könnte man vorher erwähnen, dass er eben diesen besagten Curtin, den wir vorhin schon in diesem anderen Kontext hatten. Hier lernt er nämlich auch einen Kerl kennen, der genauso heißt, nämlich Curtin. Und die freuen sich so ein bisschen an und dann kriegen die beiden einen Job angeboten. Nämlich, es gibt ein dubioser Typ und der heuert Leute ein, die einen Bohrturm bauen. Und dann sind die da wochenlang irgendwie für den beschäftigt, diesen Bohrturm da zu bauen und diesen Knochenjob da zu machen, also Curtin und besagte Rolle von Humphrey Bogart Dobbs. Und danach sind die verabredet, also einen bestimmten Treffpunkt zu erreichen und da dann den Lohn zu kassieren. Und irgendwie klappt das nicht so richtig. Und der Typ sagt, ja, ich kläre das, wir treffen uns dann und dann in dem und dem Ort und dann kriegt ihr euer Geld. Und das passiert natürlich nicht. Und die gehen dann ohne Geld raus, weil die wurden verarscht von dem Typen. Und es kommt auch schon kurz danach raus in diesem Saloon oder in dieser Gaststätte, dass die sagen, also wenn ihr mit dem da Geschäfte gemacht habt, dann müsst ihr euch nicht wundern, weil der ist bekannt dafür, dass der Leute anheuert und dass die kein Geld danach sehen und so. Das hat er schon ein paar Mal abgezogen.
Mhm.
Aber er kriegt auch die Rechnung dafür. Das kann man an der Stelle auch erwähnen. Und
ja, die kommen noch zu ihrem Lohn.
Genau, die kommen zu ihrem Lohn, treffen auf den, der macht da auf großen Zampano und lädt da irgendwelche Frauen ein, hat sich neue Klamotten gekauft. Und da siehst du schon, dass Dobbs eigentlich grundsätzlich ehrlich ist, weil er nimmt sich das ganze Geld von ihm, aber die zählen halt wirklich den Lohn ab, den die gekriegt hätten und schmeißen ihm den Rest von dem Geld halt wieder hin.
Ja.
Das heißt, es ist nicht so, dass sie sagen, so fick dich, du hast uns verarscht, wir verarschen dich. Ich kassiere das ganze Geld, sondern auch wie abgebrannt er ist, gibt er ihm halt das Restgeld, halt, schmeißt er ihm das halt wieder hin, obwohl er vorher auf die Fresse gekriegt
hat. Ja, genau. Man auch sagt so, er ist integer, er will nichts, was ihm nicht zusteht.
Genau. So ein bisschen Character Building, Foreshadowing.
Ja, danke.
Ja. Und dann sitzen die beiden, also Curtin und Dobbs, in so einer billigen Absteige und belauschen einen alten Goldgräber namens Howard.
Mhm.
Das ist die Rolle von Walter Houston. Und Howard sinniert über eine Goldquelle in Mexiko, aber erzählt dann auch in diesem Zusammenhang, dass Leute schon teilweise beim Goldschürfen ihren Verstand verloren haben und dass das dunkle Seiten eines Charakters zum Vorschein trägt, so dieses nach Reichtum lechzen und dass das nicht jeder gut übersteht.
Ja, finde ich, ist ein ziemlich interessanter Monolog, den er da hält.
Definitiv.
Also weil er erst auch über den Wert von Gold spricht und sagt, dass der Wert eigentlich nur darüber zustande kommt, dass es wahnsinnig viel Aufwand benötigt, Gold überhaupt zu beschaffen.
Mhm.
Dass es gar nicht um den eigentlichen Materialwert geht. Und das ist eigentlich schon auch eine sehr interessante Herangehensweise, finde ich, an das Thema. Und dann erzählt er aber eben auch, dass Gold irgendwie auch die Macht hat, Leute eben stark zu verändern.
Ja.
Vor allem eben, was so den Charakter angeht.
Auf jeden Fall.
Auch hier wieder ein Riesenwink mit dem Zaunfall.
Ja, total.
Finde ich, also da geht er nun wirklich nicht subtil mit um. Ja, aber das Gespräch ziehen sie sich erstmal rein und dann sind die ja später wieder draußen an diesem Brunnen, wo sie irgendwie einfach was trinken und unterhalten sich über das, was jetzt ansteht.
Was sollen wir jetzt machen, ja? Jetzt haben wir ein bisschen Geld, so wo können wir jetzt die nächsten Penunzen klar machen, richtig? Darum geht's halt. Und dann kommen die auf diesen Alten, der über diese Goldquelle geredet haben. Und ich glaube, man kann erzählen an der Stelle, dass die drei sich zusammentun, weil er halt Erfahrung hat im Goldschürfen, er weiß halt, welche Ausrüstung man braucht und alle drei von denen können halt so ein bisschen ihr Geld zusammenwerfen, um halt diese Ausrüstung auch zusammenzukaufen.
Ja.
Weil der Alte kriegt das alleine nicht zusammen.
Nee, aber der Alte ist der Einzige, der ansatzweise Ahnung von dem Ding hat.
Der hat Ahnung und der spricht Spanisch vor allen Dingen, was auch noch wichtig ist. Also ist der Einzige, der auch die Landessprache, der sich da so ein bisschen verständigen kann. Insofern ist der natürlich auch für die beiden wichtig. Also tun sich diese drei Leute zusammen, um nach diesem shiny Reichtum zu suchen und um dann diese Goldquelle zu finden. Das ist der Plan.
Mhm.
Und dann brechen die auf.
Ja.
Das ist die Story, oder würdest du da noch weitergehen?
Naja, dass sie was finden, liegt, glaube ich, auch auf der Hand.
Ja.
Und ich finde sowieso, also eben, es wird hier eine Menge angedeutet, von dem man dann schon genau weiß, das wird nochmal eine Rolle spielen. Mhm. Deswegen, ich finde, so große Überraschungen bringt der Film nun wirklich nicht mit sich.
Nee, aber ich finde es super interessant, weil der natürlich auch so, weil du siehst, dass so Filme, die später gekommen sind, wie There Will Be Blood, was ich ja hier bei den Funfacts noch gelesen habe, was ich aber während des Gucken schon dachte, oder auch so Gold mit Matthew McConaughey, dass der Film schon diese Filme vorausschaut oder foreshadowed, weil da geht es ja nicht um diese Suche nach Reichtum, sondern es geht darum, was das mit dir macht und wie du dich charakterlich veränderst und dass integere Leute plötzlich andere Seiten zeigen, die sie vorher halt nicht kannten und so und dieses...
Ja, diese Besessenheit.
Diese Gier, diese Besessenheit. Und das ist schon cool. Weil du hast natürlich auf diesem Weg zu diesem Gold, hast du natürlich die äußeren Gefahren, wie Banditen, die den über den Weg laufen, die natürlich auch riechen, dass hier irgendwas im Busch ist. Aber du kannst auch, du hast auch dieses Ding so in dieser Dreiertruppe, so wem kannst du trauen, man wird dann paranoid. Und das spielt hier natürlich auch eine große Rolle. Und das ist bei diesen anderen Filmen auch immer der Fall. So bei There Will Be Blood, diese Charakterstudie von Daniel Day-Lewis, was diese Ölquelle letztendlich mit ihm angerichtet hat, so weißt du, charakterlich. Und das siehst du hier auch an der Figur von Humphrey Bogart.
Ja.
Von Dobbs. Das finde ich schon krass.
Was findest du daran krass?
Naja, dass das so ein früher Vertreter von diesen Charakteren ist, die halt später so ikonisch für mich in meiner Filmografie geworden sind, wo ich sage so, Alter, das sind halt Filme, die ich liebe, so, die ich machte. Und das wurde schon viel früher in Szene gesetzt. So, da hast du. Und deswegen macht es auch Sinn, dass das so Lieblingsfilme von vielen Regisseuren sind, die ich halt auch mag und die ich auch, wo ich die Filme gesehen habe. Paul Thomas Anderson ist ja einer davon. Mhm. Weißt du, der selbst sagt so, das ist einer seiner Lieblingsfilme. Und dann siehst du den Charakter von Daniel Day-Lewis in There Will Be Blood und denkst so, klar, macht Sinn. Mhm. Stanley Kubrick, Vince Gilligan, weißt du so, Breaking Bad, Robert Redford, Sam Raimi, das sind alles Leute, die gesagt haben, das ist einer ihrer favorite Filme.
Ja.
Und kann man nachvollziehen.
Mhm.
Wie ging's dir?
Ah, schwierig. Ehrlich gesagt, es gibt so ein paar Sachen, mit denen ich mich schwer getan habe und dann dachte ich schon während dem Gucken wieder auf, fuck, okay, das ist jetzt wahrscheinlich so ein großer Klassiker und ich gehöre wieder zu den Leuten, die mit dem nichts anfangen können. Oh, wobei, nein. Also nichts, es stimmt überhaupt nicht. Aber es ist leider die Sorte Film, wo ich dann eher so rational und objektiv erkenne, dass das für seine Zeit alles gut ist.
Mhm.
Ich habe aber echt wenig Spaß dabei, weil das halt leider auch schon, ja, danach einfach super oft nochmal und anders und vielleicht auch besser gemacht wurde, weil es ist hier schon so diese ganze Entwicklung, die dann die Hauptfigur durchmacht im Verlauf des Films, die wird halt echt mit dreimal vorher anrufen, wird die angekündigt.
Mhm.
Und das ist halt, finde ich, super schade. Dass das nicht irgendwie subtiler gemacht wird. Und es mag sein, dass das für die Zeit irgendwie bahnbrechend war und dass das so noch nicht gemacht wurde. Und das erkenne ich alles oder kann ich anerkennen. Aber das hat mir nicht mit dem Spaß beim Film geholfen. Weißt du, so ich gucke das und weiß quasi fast zu jeder Zeit, was jetzt passieren wird, worauf das hinausläuft. Und ich hatte mit Walter Huston echt eine Menge Spaß. Den fand ich super.
Ja.
Der hat hier aber halt auch mal kurz alle an die Wand gespielt. Alter, Humphrey Bogart, sorry, nicht gut.
Echt?
Ich fand den drüber. In den meisten Szenen fand ich den echt drüber. Und hab dann auch so überlegt, okay, warum war der Typ so ein krasser Star? Weil der halt aber schon auch was sehr Eigenes hat. Ne? Also er hat eine wahnsinnig eigene Art zu sprechen. Der nuschelt sich da ja schon auch ziemlich durch den Film. Und ja, hat eine eigene Körpersprache und so. Ist auf jeden Fall ein eigener Typ.
Mhm.
Aber ich finde, schauspielerisch wäre da mehr drin gewesen.
Abgefahren.
Ich fand den echt nicht durch die Bank weg gut.
Haben wir hier so einen, wie heißt der Kurosawa-Schützling? Das amerikanische Pendant dazu. Weil er macht ja schon eine Menge so, also er ist ja schon so.
Er spielt das schon alles sehr groß.
Ja, wenn er wütend ist, dann ist er auch wirklich wütend. Er spielt das schon sehr groß, wie du gerade sagst, insofern. Das ist, glaube ich, das Schauspiel, was sich ein bisschen nervt.
Naja, vor allem, es clasht halt unglaublich mit dem, was Walter Huston hier macht.
Weil
er das so lässig und so authentisch macht.
Ja.
Und dadurch wirkt halt das, was Humphrey Bogart da spielt, für mich irgendwie noch größer.
Ja, okay, weißt aber du? Es ist für mich ein cooler Kontrast zwischen diesen beiden. Also hier hat es funktioniert für mich.
Ich finde, das ist halt wieder einer der Fälle, wo man den Schauspieler wirklich hart arbeiten sieht.
Mhm.
Erst recht eben im Kontrast zu so einem Walter Huston, der das gefühlt aus der Hüfte schießt, das Ding. Also.
Ja, wenn du jetzt natürlich.
Ist einfach eine große Diskrepanz. Nee, ich sag nur, ja, das klar. Hat halt nicht dabei geholfen, dass ich während des Films jederzeit wusste, was jetzt kommt.
Okay.
Weißt du, ich meine? Und ja, das ist, also, das wird dem Film halt nicht gerecht, dass ich ihn jetzt erst gesehen habe. Weil alles, was hier passiert, hat man einfach in einer ähnlichen Form schon mal gesehen.
Ja.
Und ja, es kann sein, dass der da den Grundstein gelegt hat und da profitiert er jetzt natürlich nicht davon, dass ich den jetzt erst sehe.
Das, aber das finde ich, also das kann ich abstrahieren. So, ich habe ja auch andere Filme davor schon gesehen, also vor dem gesehen, aber ja. Trotzdem weiß ich, okay, das
deswegen,
ist einer, der damit
angefangen. Deswegen meinte ich ja, ich kann das rational und objektiv anerkennen, aber dass ich da eben emotional mit dabei bin, da hilft dann eben so eine Performance von Humphrey Bogart überhaupt nicht.
Okay.
Weißt du, das hält mich dann da eher so ein bisschen raus. Und deswegen, ja, also auf dem Papier und auch objektiv, filmisch, alles gut gemacht. Ich finde es an vielen Stellen zu lang. Mhm. Also Pacing wäre vielleicht so ein bisschen Kritikpunkt, aber ansonsten so Bilder und wie es inszeniert ist und so weiter, alles der Zeit gemäß gut gemacht, finde ich. Manchmal übertreiben die maßlos mit der Musik, finde ich, aber das sind halt so Sachen, die kennt man einfach aus der Zeit und das ist halt so das alte Hollywood und das ist auch fein. Aber gibt wirklich Filme aus der Richtung, die ich deutlich besser finde.
Abgefahren.
Deswegen, also ja, objektiv alles schön und gut, aber ich hatte so meine Schwierigkeiten mit dem.
Also wir sind ja beide auch immer gut dafür, jetzt krasse Klassiker, die jetzt mega bewertet werden oder die jetzt absolut Meilensteine in der Filmgeschichte sind, auch mal irgendwie zu zerlegen oder zu sagen, hat mich nicht so gecasht. Ich bin ja bei Casablanca zum Beispiel so, dass ich sage, der hat mich gelangweilt. Hm. Aber der gehört nicht dazu. Der gehört wirklich zu den Filmen, wo ich sage, die sind zu Recht da oben. Und gerade so bestimmte Aufnahmen, wo Humphrey Bogart zum Beispiel an der Bar sitzt, weißt du, und dann dreht er sich so zur Kamera und dann schwillt die Musik so an und dann siehst du die Kamera, wie sie so an ihn ranzoomt. So, das sind halt Momente, Alter. Das ist im Jahr 1948, wo gerade mal seit 30 Jahren Filme gedreht worden sind, ist das schon. Das sind große Momente. Und dieser Kontrast zwischen ihm und Walter Huston, also klar finde ich Walter Huston schauspielerisch komplett überlegen. Da gar keine Frage. Aber trotzdem ist ständig in diesem Film irgendwas passiert, dass du sagst, okay, es ist geil, weil ohne jetzt groß zu foreshadowen, aber die Rolle von Dobbs legt dann Charakterzüge an den Tag, der am Anfang zum Beispiel gehasst hat an Menschen.
Ja, ja, aber eben, das meine ich. Es
aber
wird
das
halt
ist natürlich
so
ja,
groß angekündigt, dass
natürlich
das passieren
wird.
Natürlich
wird das groß angekündigt. Aber es ist, wie gesagt, es ist ein alter Film und dafür macht er schon, da gibt es schon wesentlich generische Filme aus dieser Zeit, wo du denkst, okay, das ist alles so harmlos. Und der ist halt nicht harmlos, sondern der macht halt bestimmte Dinge anders, sondern hat auch so Anti-Helden. Hier ist auch kaum einen, der irgendwie, wo du sagst, das ist jetzt für dich so deine Identifikations- oder Heldenfigur. Vielleicht annähernd noch Walter Huston.
Ja, eben.
Aber
Nee, aber dass der Protagonist im Grunde ein Wichser ist, das ist wahrscheinlich für die Zeit auch neu.
Genau, richtig. Ja. Das weiß ich zum Beispiel.
Sag ich ja, das kann ich auch alles anerkennen. Hm. Deswegen, ich sag ja, das ist ja, ich erkenne an, dass
ist
das
halt
ein
nur,
guter Film ist.
Ist halt nur emotional, dass du da.
Ja.
Okay, subjektiv, das ist praktisch so, du siehst halt rational die Qualitäten, die ich halt auch emotional gesehen habe. Hm. Ja gut, da kann man jetzt...
Aber du warst da emotional voll mit drin, ja?
Ja, fand den geil, auf jeden Fall.
Krass, also, nichts auszusetzen an dem Ding?
Nee. Also ich fand den auch jetzt nicht überraschend groß, dass er dich jetzt so... Oder nicht subtil gedreht. Alles, was du jetzt sagst, könnte ich auch so unterschreiben. Da ist jetzt nichts, wo ich sage, so, das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie bei manchen anderen Rezensionen von dir oder Meinungen von dir, wo ich dann sage, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, was du gerade von mir willst.
Ja.
Sondern ich sehe ja deine Punkte, die du hier siehst, dass Humphrey Bogart Schauspiel sehr groß ist. Aber das stört mich auch bei dem Japaner stört mich das ja auch nicht. Jetzt habe ich den Namen vergessen, Alter, das gibt's doch gar nicht. Von den Kurosawa-Stammschauspieler.
Ja.
Und kann ich aber drüber hinwegsehen. Vielleicht drückst du dein Sample nochmal, wo du ihn 1:1 100%.
Fuck, Mann, wie hieß denn der
warum
Typ?
Warum das nicht in dein Showreel gekommen ist?
Ja, ja.
Die Imitation von genau. Dem. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das japanische Lachen.
Mhm.
Ja. Lass mich mal ein Showreel
ja,
von
gut,
dir zusammenstellen.
Also ganz so groß ist es nicht, was Humphrey Bogart hier macht, aber.
Aber es geht ein bisschen in die Richtung. Und
ja,
da ist ja auch schon so, dass ich den Film über dieses große Schauspiel stelle. Und bei dir ist das so, vielleicht weil du Schauspieler bist.
Ja,
stößt das mehr auf.
Es reißt mich halt raus, sofort.
Ja.
Raus, ja. Genauso wie mich dann eben so, als Huston hier das erste Mal auftaucht, ne? Mhm. Der zieht dich sofort rein. Also, das ist so krass, der hält da diesen Monolog und du bist sofort bei ihm.
Ja, das stimmt.
Und das ist eben für mich auch dieser Qualitätsunterschied.
Ja, deswegen hat er den Oscar gekriegt, ja.
Naja, gut. Ja, also jetzt in diesem Fall passt es wirklich gut. Ich bin wenig überrascht, dass Bogart hier nicht nominiert war. Weil jetzt mal ganz ehrlich, die Rolle mit der Entwicklung, wenn du das gut spielst, ist das natürlich ein Oscar. Mhm. Erst recht zu der Zeit mit dem Rollenprofil und, und. Und ich finde das schon bezeichnend und auffällig, dass er hier noch nicht mal nominiert ist.
Na, ich glaube nicht, dass es an der Leistung von ihm lag, sondern ich glaube tatsächlich, dass die konservative Academy hier nicht dieses Arschloch als Oscar nominieren wollte. Sondern,
meinst du?
Ich glaube, das war eher so diese konservative Oscar, das ist für die nicht.
Ja, aber dann,
der noch
dann
annähert,
Drehbuch
die Identifikationsfigur
und Film zu nominieren, Alter.
Ist doch Walter Huston.
Ja, ja. Aber glaube, es ist halt wirklich eine Nebenrolle. Und dann den Film und das Drehbuch noch zu nominieren und Regie, also weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Wir werden es nie erfahren, nee. Aber könnte natürlich sein, ja.
Möglich wär's.
Mhm.
Also ich bin dankbar für Jens für diesen für diese Neusichtung nach fast 70 Jahren.
Naja, du, ne, ich bin auch dankbar, weil
hast du mal abgehakt.
Hätte ich früher oder später sowieso geguckt und bin froh, den jetzt gesehen zu haben. Ich hätte halt einfach gerne mehr Spaß damit gehabt, Alter. Weil, wie gesagt, kann das ja alles anerkennen, dass das ein guter Film ist. Ich hätte einfach gerne mehr Spaß damit gehabt. Das ist es unterm Strich.
Gut. Ich hatte Spaß.
Du hattest offenbar eine Menge Spaß.
Ja.
Mhm.
Ich habe hier meine, verrate ich dir mal als Tipp. Ich habe hier meine erste Zahl sogar geändert, die ich direkt nach dem Film im Kopf hatte.
Ach so, nochmal jetzt heute oder also die letzten Tage?
Gestern, ja.
Ja.
Dachte, irgendwie gefiel mir die erste Zahl nicht, die ich im Kopf hatte.
Aha.
Im Nachhinein.
Okay. Wow.
Ja. Für mich zu Recht ein Klassiker. Wenn du mich fragst.
Mhm.
Aber gut. Ich würde sagen, wir leiten zu dem Punkt über. Oder hast du noch irgendwas zu sagen?
Nee, können wir gerne machen.
Dann machen wir das doch. IMDb ist bei 8,2 für Der Schatz der Sierra Madre. Metascore 98, Alter. Rotten Tomatoes 9,1, Alter.
Das ist so hart.
Hier haben wir die 100% Empfehlung von allen.
Mhm.
Publikum 4,4, Alter. 93%. Und Letterboxd 4,2, Alter. Ja, das Alter war bewusst.
Verständlich. Naja, das ist alles richtig gut.
Krasse Zahlen, ne?
Du musst anfangen.
Ich sag bei dir eine 6,5.
Ja, okay. Das ist schon mal falsch.
Cool. Pendejo. Wie die Mexikaner sagen würden.
Richtig. Badges? We ain't got no badges. Boah, fuck, Alter, das ist richtig schwer, weil das kann jetzt natürlich wieder alles sein.
Hast du jetzt nachträglich das mit den Badges, das Zitat, hast du es revidieren können, weil du ja neulich den Film hattest, wo es zitiert worden ist?
Was revidieren? Was wollte ich noch revidieren?
Na, dieses Badges, we don't have Badges und so hin und her, wurde doch zitiert in einem Film, den du neulich rezensiert hast.
Ja, ich weiß gerade nicht mehr, welcher das war, aber ja. Klar habe ich das wiedererkannt. Das meinst du?
Ja?
Ja.
Okay.
Ja, will du gerade was von revidieren erzählen?
Ja, aber nicht revidieren, sondern weil du es erkannt hast. Ich wusste aber nicht mehr, welcher Film das war.
Ich auch nicht.
Den Film vergessen.
Aber ja, klar habe ich das wiedererkannt.
Mhm.
Ist ja auch eine ganz geile Stelle. Ich habe auch eine Stelle markiert, die ich samplen wollte, die eine Mexikaner so eine geile Lache gehabt hat.
Ja, ich habe auch eine selbe Stelle daraus.
Siehst du? Boah, Alter, bist du hier bei 10... pass auf, ich mache einen strategischen Tipp. Ich sag 9,5.
Okay, wer löst auf?
Ich bin bei 7.
Du bist bei einer 7. Ich bin bei einer 9.
Ja, wunderbar.
Ging der strategische Tipp wahrscheinlich dann auf.
Ja. Ja, volle Lotte, klar. Du bist bei einer 9?
Ich war bei einer 8,5.
Ah, witzig. Gleich
nach Sichtung.
Ja, 9, also habe ich tatsächlich sofort gedacht, okay, du bist hier bei einer 9, aber es hätte eben auch bis zu einer 10 alles sein können und
10, wäre drin gewesen, ja.
10 hätte die Nummer zerschossen, deswegen habe ich auf eine 9,5 getippt. Und damit hat es gereicht.
Ja, cool.
Ja.
Ach so, jetzt weiß ich, welcher Film es war. Blazing Saddles.
Ach so, ja.
Da fiel wohl der Satz.
Ja. Ja, klar. Aber gut, also der zitiert ja auch wirklich den ein oder anderen Western und so. Und alten Film. Okay, haben wir einen Endstand. 1,5 zu 2.
Und ich mach weiter mit der Serie und es steht 4-0 jetzt bei den regulären Episoden. Mhm. Das sieht nicht gut aus.
Gratuliere.
1,5.
Is that good? Those numbers sound bad.
Ich hoffe auf die Support-Episoden. Da habe ich immer eine solide 1-0-Führung.
Ah ja? Da liegst du vorne. Okay.
Die regulären Episoden laufen nicht so gut. Mhm. Aber schau mal, vielleicht ist ja die zweite Hälfte des Monats dann auf meiner Seite.
Ist noch alles drin.
Man weiß nicht, ja.
Noch ist es drin.
Sollte schon mal in verschiedenen Sportarten 4-0 Rückstand auch schon mal ausgeglichen sein und beziehungsweise gedreht worden sein.
Ja, ja, das gab's schon.
Ich meine, hatten wir ja letztes Mal, was umgekehrt.
Lagst du 4-0 vorne?
Ich lag 3-1 vorne und hab dann 4-3 verloren. Also ja, ist auch nicht viel besser. Ja. Warum sollte ich das nicht schaffen, wenn du das kannst?
Ja, eben.
That's the spirit, oder?
It's just hard to have much hope when it's presented like that.
War doch selbstbewusst vorgetragen hier.
Ja, weiß ich.
Ich drück nochmal den hier.
Bisschen sehr ironisch.
Ironisch, nichts ist da ironisch.
Okay.
Ich habe mal so eine hohe Meinung von dir gehabt.
Thank you, friend. You're a very caring and thoughtful sidekick.
Du warst caring und thoughtful und jetzt bist du Arschloch geworden.
Jetzt der.
Oh yay, this guy.
Ja, jetzt ist er this guy. So, Freunde, dann können wir darauf hinweisen, dass wir am Sonntag in der Support-Episode über Willow reden. Mhm. Über den Fantasy-Klassiker aus den 80ern, der jetzt auch eine Serienauflage kriegt.
Ja, deswegen sprechen wir drüber.
Deswegen sprechen wir drüber und seit gestern ist ein neues Bash raus, nämlich das erste Halbfinal-Match. Tom versus Otto. Mhm. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, da unbedingt auch nochmal einschalten und abonnieren und sich das Ding reinziehen. Das war eine sehr lustige Partie.
Ja, war es wirklich. Guckt euch das an, auf YouTube.
Definitely. Das, mehr habe ich nicht. Außer hier, bezahlt uns bei Patreon und bei Steady.
Ja, und vielen Dank an alle, die es schon machen.
An alle, die es schon machen, danke. Und alle anderen, macht das gefälligst. Wir haben kein Geld.
Genau, gute Idee.
Sonst müssen wir irgendwo Gold graben. Und das wollt ihr wohl nicht. Dass wir da
das endet böse, haben wir ja gesehen.
Genau, dass wir da irgendwie diesem Gier verfallen. Und dann gibt es diesen Podcast nicht mehr.
Meinst du, das würde bei uns auch so ablaufen? Ich wäre da eigentlich recht zuversichtlich. Also nicht, dass ich jetzt anfangen will, Gold zu suchen, aber...
Ich bin da charakterlich gefestigt, aber dir traue ich einiges zu, auf jeden Fall.
Ach so, du siehst da in mir das Problem.
Ja, ja, du bist der Humphrey Bogart in dem Szenario.
Gut, du bist der zahnlose Walter Houston.
Es gibt ja noch den Curtin, ja. Der war ja auch eigentlich eher so die gute Seele.
Sideshow Bob.
Aber ein bisschen langweilig war er, ja. Der war ein bisschen zu glatt.
Ja.
Aber gut.
Gut, Rollen sind verteilt.
Rollen sind verteilt, wisst ihr Bescheid.
Dann hören wir uns entweder Sonntag für die Supporter oder nächste Woche.
Gutes Schlusswort.
Peace.
Ciao.
Bewegt Bild Banausen.